Hallo und willkommen. Hier ist der Runner's World Podcast mit einer neuen Folge. Und ein neues Heft, das liegt genau genommen sogar schon seit letzter Woche am Kiosk. Habt ihr es vielleicht schon gesehen oder zu Hause? Wenn ihr es abonniert habt, dann kommt es ja sowieso immer direkt in euren Briefkasten. Es ist jedenfalls unsere April-Ausgabe, die da aktuell zu haben ist, mit dem Gast unserer heutigen Podcast-Folge auf dem Cover. So, jetzt seid ihr gespannt und wollt den Namen wissen. Jan Fitschen ist es. Und da muss man ja eigentlich nicht mehr ganz so viel zu sagen, denn wer kennt ihn eigentlich nicht? Aber ehrlich gesagt, selbst wenn ihr ihn nicht kennen solltet oder ihr kennt ihn schon, solltet ihr unbedingt dranbleiben, denn Jan ist einfach ein sehr unterhaltsamer Mensch und vor allem natürlich Läufer. Also nehme ich jetzt gar nicht mehr weiter viel vorweg, sondern sage einfach, bleibt dran, es ist wirklich sehr unterhaltsam. Martin Grüning und Henning Lenartz haben sich mit Jan Fitschen zusammengeschaltet und herausgekommen ist eben eine sehr kurzweilige Podcast-Folge, die jetzt sofort für euch startet.
Wollen wir direkt loslegen,
ja.
Martin?
Ja.
Okay, dann müssen wir jetzt einmal kurz abstimmen, wir zwei, ob wir unseren Gast heute überhaupt vorstellen müssen oder ob man Jan Fitschen bei uns in unserer Laufblase kennt. Ich sag, man muss Jan nicht vorstellen. Jan Fitschen kennt jede.
Also dann sind wir jetzt mal einmal einer Meinung. Ich glaube auch, ich glaube tatsächlich, Jan, dass du einer der Läuferinnen und Läufer bist, deren Namen man nicht vergessen hat, die immer präsent geblieben sind, auch natürlich durch deine vielfältigen weiteren Aktivitäten rund ums Laufen nach Ende deiner Karriere, auf die wir bestimmt noch zu sprechen kommen. Ich bin bei dir. Ich glaube, Jan Fitschen ist bekannt. Weißt du da selbst irgendwas? Gab es da mal irgendeine Erhebung?
95% aller Läufer kennen Jan Fitschen.
Wird doch so gefragt. Kennen Sie Jan Fitschen, Muhammad Ali?
Ja, ja. Gib mir mehr davon.
Und Konrad Adenauer?
Nee. Konrad wer?
Das ist kein Politik-Podcast hier. Genau. Nee, also sehr, sehr schmeichelhaft von euch. Vielen lieben Dank. Sehe ich allerdings tatsächlich auch aus eigener Erfahrung so ein bisschen anders, ne? Weil so das ganz, ganz große Rennen ist ja nun wirklich schon eine Weile her. Und wenn man ganz ehrlich ist, so richtig oft im Fernsehen war ich ja sonst auch nicht, ne? Weil deutsche Meisterschaften kriegen halt nur so Freaks wie ihr und ich mit, ne? Und es gibt ja tatsächlich auch Leute, die haben eben nach 2006 erst mit dem Laufen angefangen. Und ja, ne, also der ein oder andere kriegt das vielleicht schon irgendwie mit, ne? Da gibt's wieder einen, der irgendwie ständig von früher erzählt und so, ne? Das wäre dann wohl auch ich. Aber es gibt auch ganz, ganz viele, die mit dem Namen nichts anfangen können. Deswegen, also gerne noch eine große Vorstellung, ne? Also Fitschen ist schnell im Kreis rumgelaufen, hat das gut gemacht und jetzt redet er vor allem über das schnell im Kreis rumlaufen. Ne? Das haben wir jetzt auf den Punkt gebracht.
Martin hat ja schon das ganz große Ding irgendwie jetzt angesprochen, du jetzt gerade auch. Bevor wir auf das ganz große Rennen zu sprechen kommen, einmal die Frage, Jan, weißt du, wie oft du deutscher Meister wurdest? Und du darfst jetzt nicht die Medaillenschachtel in deinem Keller, die ich ja schon gesehen habe, als ich dich vor kurzem besucht habe, die darfst du jetzt nicht rauskramen und nachzählen.
Nee, kann ich auch nicht. Tatsächlich, ich hätte es nicht gewusst, aber mein Trainer Tono, bei dem ich ja quasi so die gesamte aktive Zeit war, der hatte irgendwie mal einen Praktikanten, den er drüber gejagt hat und gesagt hat, so, du musst jetzt mal Recherche machen und zählen. Und der ist dann auf 28 Titel gekommen, davon allerdings auch nur 18 Einzel und sonst halt so noch Crosslaufmannschaft und 10 Kilometer Straßemannschaft und 3x 1000 Meter Staffel. Da sage ich aber gerne, naja, jemand, der mit einer 4x 100 Meter Staffel Olympiasieger wird, der zählt auch als Olympiasieger. Also bin ich mit großer Klappe, zähle auch diese Mannschaftstitel dazu. Und Jugendtitel habe ich auch noch einen, den habe ich aber nicht dazu gezählt. Also sind zumindest alles Erwachsenentitel, aber wie gesagt, halt auch ein paar Mannschaftswertungen. Da waren wir in Wattenscheid halt auch ziemlich gut unterwegs, muss man sagen.
28.
Ja,
ja,
doch.
Ja, okay. Ich kam auf 16 Einzel, aber wir wollen jetzt nicht alle Einzelnen durchgehen.
Ja. Doch, lass mal jedes einzelne Rennen besprechen.
Aber genau. Ich muss jetzt eine Nerdfrage direkt vorweg schmeißen. 28 Titel, wenn du jetzt spontan einen benennen müsstest, der Titel schlechthin war. Jetzt nicht das ganz große Ding da, sondern wir reden über deutsche Meistertitel. 1, 2, 3. Los.
Ja, war Stuttgart. Also mein erster richtiger deutscher Meistertitel bei den Männern, 5000 Meter. Das war schon einfach was ganz Besonderes. Ne? Ich habe immer irgendwie davon geträumt, dass ich einmal irgendwo bei den Erwachsenen mal deutscher Meister werde. Und das war damals eben in Stuttgart. Damals gab es da noch eine Leichtathletikbahn. Mein Opa, ne, großer Fan, war irgendwie mit dabei und hat Tränen geheult. und so. Und das war schon sicherlich eins von den ganz großen Dingern. Ne? Wir hatten danach noch ein paar Mal auch so deutsche Meisterschaften irgendwie in Wattenscheid im Heimstadion, wo da natürlich auch viele Freunde, Kommilitonen und sonst wie alle möglichen Leute mit dabei waren. Die waren natürlich auch toll, aber ich vermute, dass bei den meisten so das erste Mal so ein Ding rocken, das ist schon nochmal so.
Das war dann 2001.
Boah, dann wüsste ich gar nicht mehr, aber es müsste sowas in der Dreh gewesen sein. Ja.
Okay, jetzt haben wir eingeordnet, in welcher Ära Jan ungefähr unterwegs genau, war. Und ich war jetzt echt erstaunt, weil ich das nicht ganz zusammengebracht habe. Ich bin ja auch erst deutlich später, nach 2006, was Jan eben schon angesprochen hat, zum Laufen gekommen und habe jetzt vor kurzem festgestellt, dass Dieter Baumann und du, ihr seid gegeneinander gelaufen. Ich hätte euch niemals zusammengebracht in eine Laufära. Also Dieter so ja zum Ende seiner Karriere, du zum Start deiner Karriere. Ihr seid noch miteinander und gegeneinander gelaufen, finde ich krass.
Ja, finde ich auch krass. War auch spannend. Er hat mich meistens ganz schön versohlt, muss ich sagen. Gegen den hatte ich selten eine Chance. Also Trainingslager waren schon immer lustig mit den Baumanns. Ne, da ging es schon immer ganz gut ab auch. Und ja, bei den Rennen tatsächlich auch. Ich glaube, ein einziges Mal bei einem Hallenrennen irgendwie in Dortmund, da war ich mal über 3000 Meter mal irgendwie schneller als er. Aber sonst, ja, keine Chance. Ne? Der war eine andere Liga, muss man schon sagen. Ja.
Aber, ist auch Olympiasieger, ne? Ja, darauf wollte ich jetzt hinaus. Euch eint aber eine Sache, ihr habt beide ein ganz, ganz großes Ding gewonnen. Bei ihm war es ein Ticken größer vielleicht. Olympische Spiele sind dann vielleicht doch nochmal ein Ticken größer als das, was du gewonnen hast. Bei dir waren es die Europameisterschaften 2006 über 10.000 Meter, Dieter über 5.000 Meter. Ja, nimm uns mal mit zu dem Tag. Also das würde mich interessieren. Ich habe gerade eben noch mal das Rennen mir tatsächlich angeschaut. Als Martin hörte, dass der Kommentar läuft, hat er sich direkt daneben gesetzt. Und dann haben wir uns die letzten Runden, ich glaube so die letzten 2.000 Meter noch mal angeschaut. Da sah es ja ganz lange nicht so aus, als würdest du da noch mal ranlaufen. Hattest immer so einen Respektabstand. Hast du irgendwie da wirklich die Chance gesehen, du läufst noch mal vorne ran und kannst das Ding gewinnen oder eine Medaille gewinnen?
Ja, das war immer so wechselhaft, ne? Also, es waren so ganz verschiedene Situationen. Ich bin nicht reingegangen, weil ich dachte, ich kann das Ding gewinnen, sondern ich bin reingegangen und hab gedacht, ja, Top 10 in Europa wäre schon geil. Und jetzt guckst du mal, was passiert. Und dann ist das ja in so einem Rennverlauf auch immer so, zwischendurch denkst du, ja, super, ne, jetzt hast du es. Und dann irgendwie eine Runde später denkst du wieder, um Gottes Willen, du kannst gar nichts mehr. Und die anderen drehen völlig durch und sind viel besser und viel schneller als du und sehen auch viel besser aus. Und die Situation, die dann halt irgendwie die meisten vor Augen haben, auch gerade wenn man sich das auf YouTube dann vielleicht nochmal reinzieht, ist halt, dass ich irgendwann dann halt Vierter war, ne? Und zwar mit einer ziemlich großen Lücke nach vorne. Und das hatte sich halt auch irgendwie so ergeben. Die Jungs vorne haben Dampf gemacht, mal wieder. Ich habe irgendwie gepennt, hing halt hinter dem Vierten dahinter und habe den dann irgendwann überholt. Und dann stellte ich erst fest, da ist eine Lücke. Und eigentlich ist halt ja so das Credo, also wenn es nicht irgendwie völlig verrückt abgeht und du weißt, du kannst relativ gut spurten, damit habe ich auch meine ganzen deutschen Meistertitel immer gewonnen, so zum Missfallen meiner Gegner. Also ich wusste, Endspurt ist okay und das heißt eigentlich, du darfst keinen weglassen. Und dann waren die aber weg, ne, mit einer riesen Lücke, also zumindest gefühlt riesig, keine Ahnung, 20 Meter oder wie viel das waren. Und in den meisten Fällen, muss man ja sagen, ist Laufen dann vielleicht auch nicht so super spannend, weil wenn die Lücke da ist, dann ist die Lücke da und dann geht die auch nicht wieder zu. Ne, das ist im Marathon häufig nochmal anders. Ja, da passieren ja wirklich die absolut verrücktesten Geschichten, aber so auf der Bahn darfst du eigentlich keinen weglassen, sagen wir mal so. Ja, und dann war das halt so, dass ich in dem Moment dann irgendwie dachte, ja geil, ne, jetzt bist du Vierter in ganz Europa, das war irgendwie schon viel besser, als ich gedacht hatte, ne? Weil ich vorher auch immer dachte, so, boah, jetzt kriegst du hier auf die Fresse und dann da nochmal und da schubst wieder einer und dann warst du auf einmal Vierter auf dem ganzen Kontinent. Ich meine, geil, ja. Und dann aber in der Sekunde dann halt direkt so der Blitz so, ja, nee, also Vierter ist einfach mal so richtig, richtig kacke, ne? Es gibt ja nichts Blöderes als Vierter. Wenn du Sechster, Siebter, Achter wirst, naja, okay, ne, dann bist du irgendwie dabei und so. Aber Vierter, das ist so, so hauchdünn an dem vorbei, wo es halt dann wirklich, wirklich spannend wird, ne? Und damals hatten wir halt alle 4 Jahre nur eine Europameisterschaft. Das heißt, das war der Tag. Ne? Ob das 4 Jahre später jetzt nochmal klappt, keine Ahnung. 4 Jahre vorher in München hatte ich es total vergeigt. Ne? Da hatte ich nur zugeschaut, weil ich mir einen Magen-Darm-Infekt eingefangen habe, irgendwie einen Tag vorm Rennen. Ja, das heißt, in dem Moment wusste ich, okay, jetzt Vierter, scheiße. Ne? Das kann es irgendwie nicht sein. Und dann hatte ich halt Glück und ich glaube, das ist das, was eben ja in ganz vielen Fällen so irgendwie auch vorkommt. es sind so Sekundenentscheidungen, ne? Und du kannst immer irgendwie was Positives finden oder du kannst was Negatives finden. Ja, und gerade wenn es hart wird, ne, das kennen wir Läufer ja alle, es geht immer wieder über den Kopf, ne, und immer wieder muss man irgendwie sich selbst da auch irgendwie austricksen und überwinden. Und in dem Moment war so die Entscheidung, okay, entweder da ist eine Riesenlücke und verdammt, das war's jetzt, oder halt, pass mal auf, da ist eine Riesenlücke, aber, und das habe ich zum Glück geschnallt, die Lücke wurde halt nicht größer. So, ne, und jetzt kannst du halt rumheulen und sagen, da ist eine Lücke, oder du kannst halt, das Glück hatte ich, rechtzeitig den Schalter umlegen und sagen, wenn die Lücke nicht größer wird, dann laufen die ja auch nicht schneller. Ne? Also eine Lücke, die größer wird, bedeutet, die anderen sind flotter. Eine Lücke, die gleich bleibt, gleiche Geschwindigkeit.
Man merkt, du hast Physik studiert. Das,
ja, das genau, ist lange her.
Da muss man drauf kommen erstmal.
Genau. Nee, aber es war einfach okay, sind nur noch irgendwie zwei Runden und ich hatte dann halt auch, es gehört immer dazu, ja, gut, das war ein geiles Rennen und super und ich habe da gewonnen, ja. Aber ich hatte auch wieder in dem Moment das Glück, die drei Jungs vorne haben sich gegenseitig belauert. Die haben halt nicht sofort draufgedrückt. Ne? Wenn die ein bisschen vorher einfach Gas gegeben hätten, dann wäre ich wahrscheinlich mental auch kaputt gegangen. Aber so, die haben sich belauert. Ich habe gemerkt, ich komme von hinten ran. Das kennen wir auch alle. Sobald du halt hinten raus noch anfängst, irgendwie ranzukommen, Leute zu überholen, das ist das geilste Gefühl, das es gibt irgendwie beim Laufen. Ja, Lücke wurde kleiner, ich kam ran, dann fing die wieder an zu spurten. Dann hatte ich zum Glück immer relativ schnell den Christian Belz überholt, ne, mit dem ich vorher eben in der Schweiz auch zusammen trainiert hatte. Ne, das war also Schweizer Rekordhalter über 10.000 Meter und so ein richtig cooler Typ. Und den überholte ich auf einmal. Ich dachte so, geil, ne, Alter, jetzt bist du hier Dritter, Medaillenrang. Ne? Und dadurch, dass ich den überholt hatte und so einen Geschwindigkeitsüberschuss hatte, war ich dann auch ruckzuck an diesen beiden Spaniern vorne mit dran. Ne? Und Alter, dachte ich wirklich, ich bin irgendwie im falschen Film. Ne? Du bist hier auf dem Weg zu einer Medaille, ganz sicher, kannst vielleicht sogar noch mehr rausholen. Hab dann nochmal überlegt, das waren dann halt noch 200 Meter zu laufen. Das heißt, da kommt die Kurve, Kurve außen laufen, ne? Jetzt kommen wir wieder zu Physik, ne? Oder Mathe in dem Fall. Ist halt doof, sind halt ein paar Meter mehr. Was machst du? Überholst du trotzdem oder hängst du dich dahinter? Hab mich dahinter gehängt und dann eben erst auf der Zielgerade vorbei. Und als dann von den anderen quasi keine Gegenwehr mehr kam, sondern ich wirklich einfach gefühlt an denen vorbeigeflogen bin, ich konnte das selber nicht glauben. Ich habe gedacht so, hä? Ne, also ihr wart doch so gut, ihr seid doch so toll, ihr habt doch Bestzeiten von, die konnten, also von den Bestzeiten her waren die eine Minute schneller als ich. Überhaupt völlig aus meiner Liga. Ja, aber in so einem Taktikrennen war ich dann auf einmal vorne und bin da vorne geblieben. Ne? Und das war cool, das war sehr cool.
Also wenn man sich das Rennen jetzt so da angeguckt hatte, dann habe ich zu Henning so, war so ein Reflex bei 150 Meter vor Schluss, warst du wirklich an den beiden ja dann dran und man merkte, du musstest sogar ein Schrittchen rausnehmen. Mhm. Also da konntest du noch mal so 20 Meter durchschnaufen, obwohl das Tempo schon höllisch hoch war. Aber irgendwie, da war das von außen dann auch klar, du hast da die Chance, den Titel dir zu holen. Das war schon ziemlich krasser Sport. Und dann haben wir natürlich deine 15 Meter Zeit, die hatten wir jetzt gar nicht parat, die haben wir dann recherchiert, Henning hat mich gefragt, was ist da wohl mal gelaufen? Ich habe gesagt 3:36, 3:37, nee, 3:41. Ja, aber irgendwie bist du der König da drin gewesen, hinten raus nochmal einen anderen Schritt zu gehen, ne?
Ja, also ich habe wahrscheinlich über 1500 nicht so mein volles Potenzial irgendwie abgerufen. Bin halt so ein typischer Meisterschaftsläufer. Ne? Also immer, wenn es irgendwie gegen die Uhr ging, habe ich so ein bisschen, ja, nicht das allerletzte rausgeholt. Keine Ahnung, ist bescheuert, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, na, die Uhr kannst du sowieso nicht besiegen. Aber Gegner, echte Gegner, die kannst du halt im Zweifelsfall besiegen. Ne? Und am besten natürlich durch einen Endspurt, wenn du das irgendwie drauf hast. Und so dieses den Gang nochmal umlegen, das habe ich halt wirklich nochmal ganz gut hingekriegt. Ne? Aber tatsächlich, ja, die 15-Meter-Bestzeit ist okay, aber da hätte man auch noch mehr draus machen können. Aber mir hat schon, also irgendwie, keine Ahnung, 14-Jähriger oder sowas, mein Niedersachsen-Kader-Trainer Reinhard Knob damals gesagt, Grundschnelligkeit reicht maximal für einen Marathon. Für eine 10.000 ging es gerade noch so, aber ja, für eine 1500 hat es wahrscheinlich wirklich nicht gereicht.
Zum Marathon kommen wir später auch noch. Martin, hast du das Rennen eigentlich damals live irgendwie verfolgt?
Also ich war nicht in Göteborg da vor Ort, aber natürlich hat man sich das angeguckt, logisch.
Hast du dran geglaubt, 150 Nein. vor Schluss?
Ja, 150 vor Schluss, so. Vermutlich, ja, ich weiß das nicht mehr. Okay. Irgendwie, nee, ich habe nicht dran geglaubt. Ich weiß es aber nicht mehr.
Ich selber auch nicht.
Ich weiß nur, es hat einen aus dem Sessel gerissen. Das weiß ich. Also es war schon ein großer Moment der deutschen Leichtathletik unbedingt. Du bist ja dann in dem Jahr, ne? Bist du dann nicht auch Leichtathlet des Jahres geworden? Ja, und so weiter. Also doch, das war schon ein ganz großer Moment. Sag mal ganz ehrlich, bist du es müde, darüber zu erzählen? Nee.
Überhaupt nicht. Überhaupt
hey, okay.
Nicht. Nein, also das ist ja, ja, also da sind so viele Emotionen dran für mich auch, ne? Und das sind so geniale Momente. Ich kann das auch gar nicht selber glauben, dass das jetzt schon so Ewigkeiten her ist, ne? Das klingt jetzt wirklich irgendwie nach so einem Typen, der da immer nur irgendwie von früher faselt. Da muss ich mich selber auch so ein bisschen auf mich aufpassen. Aber das ist einfach toll und jetzt nicht nur für mich, ne, sondern ja, immer wenn man auch mit Leuten irgendwie redet, die sich das nochmal angeguckt haben und sowas, bei mir selber kommen positive Emotionen hoch, aber natürlich eben auch bei allen, die sich das angucken, ne, und ich glaube halt auch, dass dieses Rennen auch so ein typischer Mutmacher sein kann, ne, weil man sieht, ey, pass mal auf, ne, da war eigentlich eine wirklich fast auswegslose Situation und keiner hat mehr dran geglaubt, der Typ selber vielleicht zwischendurch auch nicht. Und dann hast du eben mit so ein paar kleinen Mini-Tricks, habe ich gerade schon erzählt, hast du dann irgendwie den Hebel umgelegt, ne? Und da kann ich einfach nur allen auch sagen, ey Leute, ne, ihr wisst wirklich erst, wenn ihr irgendwie Wettkämpfe lauft, wenn ihr irgendwie wirklich Ziele habt, ihr wisst alle erst, was ihr wirklich drauf habt, wenn die Ziellinie da ist, ne? Und vorher musst du immer dir eben diese kleinen Zwischenziele stecken, musst immer gucken, jetzt probiere ich das, jetzt probiere ich das, ne? Am Anfang, wie gesagt, ne, ja, probiere unter die Top 10 zu kommen, dann unter die Top 8. Und natürlich habe ich auch in dem Rennen, das glaubt ja einem keiner nachher, aber ich weiß es ganz genau, ich habe in dem Rennen auch zwischendurch ans Aussteigen gedacht, weil ich das Gefühl hatte, es tut einfach jetzt schon weh und das darf es nicht, weil es sind immer noch 4000 Meter, das darf erst auf den letzten 300 wehtun, bla bla bla. Ne? Also der Kopf spielt so eine krasse Rolle und vieles davon, glaube ich, sieht man in dem Rennen auch. Ne? Und ja, dann eben Salamitaktik noch ein Stückchen und dann bist du Vierter und kannst die Flügel hängen lassen oder du sagst halt, ich probiere es jetzt nochmal 200 Meter, ne? Und manchmal, ja, kommt dann das Glück dazu, ne? Und dann wunderst du dich, was auf einmal passiert ist. Also von daher, ich erzähle da super gerne drüber, ne? Freue mich, wenn die Leute das irgendwie bei YouTube sich nochmal reinziehen und das vielleicht auch als Motivator für ihre eigenen Wettkämpfe irgendwie nochmal einsetzen. Auch das kriege ich ja oft zu hören. Also das ist ein absolutes Geschenk gewesen, dieses Rennen. Und natürlich auch, das lebt ganz klar auch von der Moderation, ne? Also Ralf Scholten und der Willi Haag, ne? Die gehen halt auch total steil, weil eben das war ja auch, nicht nur das Rennen selber war spannend, sondern es hat halt auch überhaupt keiner damit gerechnet. Ne? Das war so Fitschen never, ne? Da, ne? War einfach nicht. Du guckst dir die Liste an, ne? Und weißt, der kann das, ja, und jetzt schauen wir mal. Das kam so unerwartet für alle und das hörst du und das siehst du. Und deswegen, ja, also für mich einfach toll und das wird hoffentlich auch Ewigkeiten bleiben. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwie meinen Enkelkindern irgendwie damit mal auf die Nerven gehe und sage, damals war ich aber ganz schön cool. ja, wie gesagt, muss ich aufpassen, aber ansonsten, alle anderen laufe ich gerne damit voll, ja.
Ich glaube, da bist du nicht der Typ, ehrlich gesagt. Aber da wir uns ja jetzt hier während dieser Aufnahme auch in die Augen schauen können, also wir machen das ja über ein Tool, wo wir uns auch sehen können, ist jetzt meine Frage im Hintergrund, hängt da so eine Fahne oder so etwas, wo Göteborg draufsteht? Das ist das Signe von den damaligen Europameisterschaften. Heißt das, du hast da einen Diebstahl begangen und irgendwo so eine Flagge abgehängt?
Tatsächlich nicht. Würde ich jetzt natürlich auch nicht zugeben, aber nein. Noch viel schöner die Geschichte tatsächlich.
Das ist ein Riesending, ne? Übrigens. Also, bitte? Das ist ja ein Riesending auch, ne?
Ja, genau, das ist auch ein Riesending. Das hat tatsächlich eine Cousine von mir. Deren Mann hat relativ lange auch in Göteborg gewohnt und gearbeitet und wir waren schon, oh, ich weiß gar nicht, 1998 oder sowas oder auf jeden Fall schon lange vor dieser Europameisterschaft damals bei der U23-Europameisterschaft war ich auch schon mal in Göteborg. Da bin ich irgendwie Fünfter geworden oder sowas. Und damals war meine damalige Freundin, heutige Frau, die Heike, auch schon mit da und wir haben dann da in Göteborg noch ein bisschen Urlaub gemacht und haben eben da bei meiner Verwandtschaft dann da auch gewohnt. Und die waren eben dann zu dieser EM 2006 dann eben auch alle wieder da. Und dann haben wir danach gemeinsam mit denen gefeiert. Und die haben dann nachher irgendwelche Freunde angequatscht und gesagt, hier übrigens da, ne, ihr kennt doch wen, der da mitgeholfen hat als Volunteer und so. Und was passiert denn mit den ganzen Sachen? Und seht doch mal zu, dass da irgendwie was verschwindet. Und dann kriegte ich auf einmal so ein Päckchen und habe gedacht so, ja, cool, ne, wie toll ist das denn? Und Henny kann es bestätigen, also in unserer Bude stehen nirgendwo irgendwelche Pokale und Medalboard und den ganzen Kram. das gibt's alles nicht, aber hier im Keller ab und zu trainiere ich hier mal und mache meine Stabi-Übungen und weil ich das nicht gut leiden kann, brauche ich eine gewisse Motivation und dafür hilft diese Fahne sehr.
Ja, der Keller ist durchaus voller Reliquien. Also egal, wo man hinschaut, man entdeckt immer irgendwo irgendeine Kleinigkeit, dann noch irgendwie, wir haben so ein zusammengerolltes Plakat von deiner Siegerpose auch ja gefunden, was überlebensgroß ist. Also das ist, glaube ich, keine Ahnung, 2,50 Meter hoch und so groß bist du nicht. Also schon ja, sehr, sehr witzig, was man da überall für Andenken so findet und behält. Und man merkt dir ja auch an, wie sehr dich das bis heute, dieses Erlebnis und dieser Titel einfach bis heute auch trägt und beeinflusst und wie groß er für dich ist, nach wie vor. Es ist halt ein Teil deiner Person, deiner Marke, wenn man so will. Worauf ich noch hinaus möchte, ist die Frage, du hast gesagt, vorher hat keiner mit dir gerechnet. Du selber auch nicht. Wie sehr hat der Titel dich danach beeinflusst? War es ein positives Gefühl danach oder ein negatives Gefühl, weil einfach im Zweifel mehr Druck auf dir lastete? Also wenn man jetzt in die nächsten Rennen ging, war man halt nicht mehr Jan Fitschen the German, sondern Jan Fitschen der Europameister. So.
Ja, aber das habe ich relativ, war irgendwie kein Problem, weil ich sowieso so ein Typ war. Ich habe mir vorher schon bei jedem deutschen Meisterschaftsrennen und überhaupt bei allem habe ich mir einen riesen Kopf gemacht. Das kam nie von draußen, aber ich war irgendwie so als Leistungssportler war ich nie so der entspannte Typ, sondern habe immer da irgendwie, du musst, ne, und also als wäre die Welt untergegangen, wenn ich irgendwie mal Zweiter geworden wäre. Total bescheuert, so im Nachhinein. Aber ist vielleicht auch so eine Typengeschichte. Von daher, ich habe mir sowieso immer einen riesen Druck gemacht und der ist dadurch eigentlich nicht deutlich größer geworden, weil ich selber wollte es unbedingt und dass andere Leute jetzt auch noch was von einem verlangen, ja, oder wollen, wie auch immer, das war nicht das, was das jetzt irgendwie beeinflusst hätte, sondern es war wirklich mega positiv. Weißt du, musst dir vorstellen, du machst genau den ganzen Kram wie vorher, ne? Ich habe danach ja genauso hart trainiert wie vor dem Titel, ne? Ich habe genauso viel Zeit investiert, aber auf einmal wurden alle Trainingslager bezahlt, alle Leute haben mir zugehört, wenn ich meine Geschichten erzählt habe und so. Ne? Ich meine, jeder Läufer, jede Läuferin, alle erzählen gerne übers Laufen und über ihre Heldentaten. Ob das jetzt irgendwie die erste 10-Kilometer-Runde um den Rübenacker war oder ob das der erste Marathon war oder der erste Ultra oder was auch immer. Wir alle erzählen da einfach gerne drüber und das ist ja auch geil so. Aber das müsst ihr euch mal vorstellen, wie einem die Leute bei diesen Geschichten zuhören, wenn du mal Europameister geworden bist. Ja, geil, das ist ja traumhaft, ja. Auf einmal hat dein Wort Gewicht, ne. Du kannst Weisheiten vom erzählen und so, ne. Und alle sagen, ja, und das probiere ich auch mal. Und das ist ja ganz toll, ne. Also das war einfach schon und ist es nach wie vor. Das ist einfach spitze, ne. Und ist ja auch der Riesentüröffner für alles, was ich jetzt noch beruflich mache, ne. Ich habe eigentlich, ja, hat's gerade schon angesprochen, ich habe eigentlich Physik studiert, habe danach ein Wirtschaftsstudium gemacht, habe eigentlich gedacht, ich hätte irgendwann mal so in Anführungsstrichen einen seriösen Job. Stattdessen habe ich immer noch hier, ne, ich jogge durch die Wälder, nehme die Kamera mit, mach hier ein bisschen, mach da ein bisschen, ne. Ich meine, wie geil ist das denn bitte schön, ne? Das wäre ohne diesen Titel nie möglich gewesen, ne. Da wäre ich garantiert woanders gelandet. Also wenn ich Vierter geworden wäre, sowieso nicht, aber ich glaube auch, ein zweiter Platz bei diesem Rennen hätte nicht funktioniert. Zumal, muss man auch sagen, ja, ich bin halt nicht noch ein andermal bei irgendwelchen internationalen Meisterschaften so gut gewesen. Also vorhin hatten wir den Baumann, ne, da reden wir immer vom Olympiasieg, der war aber auch Vize-Olympiasieger noch zusätzlich und nochmal Vize-Europameister und hier nochmal und da nochmal. Da hat der Fitschen alles nicht. Ne? Der ist nochmal irgendwie Studentenweltmeister geworden. Naja, das war irgendwie weit weg in Korea, interessiert sowieso auch keinen und diese deutschen Meistertitel hatten wir auch gerade schon. Ist was für Nerds, die finden das cool, aber da kannst du kein Business drauf aufbauen. Ne? Also es war wirklich dieses eine Ding, 25 Runden im Kreis rumgelaufen und die letzten zwei besonders schnell. Und deswegen unterhalten wir uns heute, ne? Sonst würde ich keine Titelstory der Radarswelt bekommen, 20 Jahre später.
Ich weiß es gerade gar nicht. Also immerhin, wir haben ja damit angefangen, dass wir gesagt haben, du hast 28 deutsche Meistertitel insgesamt geholt. Außerdem bist du unabhängig von dem Europameistertitel ein wahnsinnig unterhaltsamer und positiver Mensch. Du sprichst die Leute an, das alles kannst du ja nicht nur, weil du Europameister geworden bist, sondern das ist ja auch so ein bisschen dein Charakter. Also und sportliche Erfolge hast du darüber hinaus ja auch jede Menge. Auch wenn das jetzt so der wirklich schon so ein Mega-Erfolg war. Aber ich vermute fast, dass der Zeitgeist und das, was Laufen heutzutage ausmacht und wie viele Menschen das bewegt, das hätte auch einem Jan Fitschen ein Forum gegeben, der nicht Europameister geworden wäre. hat es sehr wahrscheinlich leichter gemacht.
Genau, also das wollte ich gerade sagen, weil da, also du wächst ja auch in sowas rein, ne? Also ich war nicht immer der Typ, der sich irgendwie vorne hinstellt und mit großer Klappe da was erzählt. Aber das fällt dir natürlich sehr viel leichter, wenn du so einen Titel hast. Ne? Weil dann kannst du dich überall hinstellen und egal, was du machst, ne? Du hast sofort gewonnen. Ne? Also ja, in der Schule hatte ich auch mal eine Phase, wo ich irgendwie der mit der großen Klappe war, aber dann auch eine Phase, wo ich mich irgendwie ganz schön versteckt habe überall und eher so der kleine Schüchterne. Und wenn ich mal irgendwie Smalltalk machen muss und es geht nicht ums Laufen, dann kriege ich das auch nicht auf die Kette. Ne? Also ich brauche diese spezielle Bühne mit meinem speziellen Thema und da läuft das auch gut. Ne? Aber ich glaube, wie gesagt, ohne diesen Riesentitel wäre das echt anders auch gelaufen. Ne? Und bei den ersten paar Malen, wo ich irgendwie was erzählen musste und irgendwie, war ja, da wirst du da als kleiner Fuzzi da irgendwie ins aktuelle Sportstudio eingeladen. Ne? Boah, Alter, ne? Natürlich war ich da nervös wie Sau. Ne? Aber ja, das härtet halt auch irgendwie ab, kann man sagen. Ne? Und ja, danach kannst du dich auch irgendwie vor 200 Ingenieure bei BMW hinstellen und da irgendwie eine Keynote halten und denen erzählen, wie sie ihren Job zu machen haben.
Bevor wir darauf kommen, was du heute so alles machst und wie du ja letztlich von dem Titel bei den Europameisterschaften dann profitiert hast und das bis heute ja für dich mitbestimmt ist, würde ich gerne mal deine weitere Karriere einfach ja, quasi abarbeiten, durchgehen. Was passierte nach den Europameisterschaften noch? Ich habe das erste Mal tatsächlich, aber ich bin ja auch erst irgendwann Anfang der 2010er Jahre in diesen Laufsport gekommen und habe mich erst zu dem Zeitpunkt dafür interessiert. Da warst du dann so im Marathon unterwegs. Wie ist so der Weg dahin verlaufen und wie war es letztlich für dich, von der Bahn im Zweifel dann auch auf die Straße zu wechseln?
Ja, das war schon ziemlich holprig. Es war so, dass ich tatsächlich versucht habe, dann nach diesem EM-Titel erstmal irgendwie mein Studium fertig zu kriegen, ne? Weil ich war da irgendwie auch schon Ewigkeiten dabei und so und hatte eigentlich ja gedacht, so, das war der Plan, okay, jetzt läufst du die EM nochmal mit und dann machst du dein Studium fertig und dann machst du was Seriöses. So, jetzt hatte ich aber irgendwie eben diesen EM-Titel und auf einmal kam, ist halt auch so, zusätzlich zu dem Training und zu diesen ganzen anderen Geschichten jetzt auch noch Sponsorenanfragen und eben Vorträge und hier und da. Das heißt, der Aufwand wurde schon nochmal deutlich höher und dann habe ich auch noch probiert, irgendwie meine Diplomarbeit zwischendurch fertig zu machen und dann kam erstmal so das, was dann natürlich kommen musste, erstmal verletzt. Das heißt, ich habe erstmal irgendwie ein Jahr lang gar nichts auf die Kette gekriegt, Plantarsehnenentzündung, auch so ein Klassiker und von Pontius zu Pilatus, ich habe mir da Botox reinspritzen lassen sogar, ne? Und irgendwie Röntgenreizstrahlung und Stoßwelle und den ganzen Kladderadatsch, hat ein Jahr irgendwie trotzdem nicht funktioniert, dann ging das irgendwann wieder. Und dann war aber eigentlich auch schon klar, in dem Jahr jetzt, okay, da kriegst du irgendwie nicht mehr so richtig viel auf die Kette. Warte mal, ich krieg's auch gar nicht mehr so ganz auf die Reihe. Ich glaube, das war sogar dann nochmal 3 Jahre später. Am Anfang habe ich irgendwie mich noch so irgendwie durchgemogelt. Das ging noch irgendwie. Dann kam aber diese Verletzung. Und dann war aber im Prinzip das Jahr, genau, dann habe ich irgendwann nochmal eine 5000 ganz gut hingekriegt. Das war auch cool. Das erste Jahr 2007 ging sogar noch. Genau nach dieser Europameisterschaft, da habe ich erst gar nichts auf die Kette gekriegt, weil ich gedacht habe, oh, jetzt hat das Höhentraining so super funktioniert bei der EM, jetzt machst du noch mehr Höhentraining und habe statt auf 2400 Meter dann in St. Moritz auf 3000 Meter Höhe gepennt und habe mich dabei völlig in Loch trainiert, habe also auch 3000 Meter Höhe da auf dem Diabolezer Gletscher oben mein Fahrrad stehen gehabt auf dem Ergo und war geil und super und ich hatte Spaß und habe gut trainiert und hat nichts geklappt und dann so im allerletzten Moment einen Lauf rausgehauen, wo kein Mensch wusste, wo das Ding herkommt, also geile 5000 Meter Bestzeit aufgestellt und so, das auch verglichen mit sämtlichen anderen Zeiten, die ich stehen habe, 10.000 Meter geht so, Marathon geht gar nicht, 1500 haben wir schon diskutiert, ist auch nicht so toll, 5000 Meter mit 13 Minuten 14 ist echt gut. Das war ein so ein Sahnerennen, wo wir eigentlich die Saison schon beenden wollten. Genau, und da bin ich dann noch zur Weltmeisterschaft gefahren, das war auch wieder so ein Klassiker. Ah, geil, Geschichten erzählen, super.
Wir haben Zeit.
Weltmeisterschaften in Osaka, genau. Weltmeisterschaften in Osaka 2007, total geil, ja. Ganze deutsche Nationalmannschaft fährt also nach Japan, macht da Vorbereitungstrainingslager irgendwo auf, ich weiß nicht, ganz im Norden auf so einer Insel. Da hat's wunderbar, 15 Grad, konntest da deine Dauerläufe machen, total super. Akklimatisierungsphase, geil. Dann fliegst du mit dem Flieger runter nach Osaka, hast gar nicht so auf dem Schirm, waren halt 1000 Kilometer, steigst da aus, hast irgendwie 30 Grad. Denkst so, ja, ist ja geil, dann steige ich jetzt einfach direkt wieder ein in den Flieger und flieg zurück, weil ist kacke. Alle Sprinter, alle Werfer haben sich gefreut, super, schön warm, gutes Wetter. Und wir Läufer alle nur so, So, ne? Dann bin ich eben tatsächlich da diesen 5000 Meter Vorlauf gelaufen und zum ersten Mal in meinem Leben, ne, sonst war ich immer der Arsch, der hinten raus dann irgendwie versucht, alle umzunieten. Zum ersten Mal in meinem Leben, das war der zweite von zwei Zeitvorläufen, bin ich von der Spitze gelaufen. Denn, ne, musste Taktik mal machen, der erste Vorlauf war langsam, der zweite Vorlauf, in dem ich war, da wusste ich genau, da sind so viele gute Leute, die können alle sprinten. Also muss das Ding schnell werden. Habe ich irgendwie 4-5 Runden von der Spitze gemacht, mich danach reingehängt und nachher irgendwie dann um, ich weiß nicht, 3/10 oder 1,5 Sekunden oder sowas das Finale verpasst. Aber das Geile, auch an dem Rennen, ja, jetzt kommen wir wieder zu dem, man findet ja überall was Positives, wenn man nur will. In dem Rennen war unter anderem so ein Typ dabei, der war auch damals schon relativ gut. War, glaube ich, sogar schon mal irgendwo Weltmeister geworden oder sowas. Ich hatte trotzdem keine Ahnung, wer das ist. Halt einer von diesen vielen Kenianern. Nachher stellte sich raus, es war der Kenianer. Es war Eliud Kipchoge. Und das Geilste an diesem Rennen, der ist übrigens Vize-Weltmeister geworden, ne, und ich bin, wie gesagt, herausgeknallt. Aber diese Phase, wo ich vorne Pace gemacht habe, davon hat tatsächlich ein Deutscher, der da irgendwie beruflich unterwegs war und Hobbyfotograf ist, hat da ein Foto gemacht. Fitschen führt das Feld an, gerade in der Streckphase, also richtig dynamisch, langer Schritt, hoch und geil, ne? Und zwei Plätze hinter Fitschen, Eliud Kipchoge, klein in der Stützphase, verknautscht, ne? Total geil. Und das Allergeilste an der Story ist, ich wusste nicht, dass dieses Bild existiert, ja? Ich wusste es wirklich nicht. Das Allergeilste ist, dass mir dann irgendwann ein Typ gesagt hat, ja, ein Kumpel, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Man müsste drüber nachdenken, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall hat mir irgendwann mal einer gesagt, Jan, du musst mal auf die englischsprachige Seite vom Eliud Kipchoge gehen, Wikipedia, da ist ein Foto von dir. Ich so, hä, was? Kipchoge, Wikipedia, englischsprachig, Bild von mir? Habe ich geguckt und tatsächlich. Dieses Bild, ja genau, Henning, guck ruhig noch nach.
Ich bin gerade dabei, genau.
Ja, also musst halt auf Englisch umstellen. Ja, sonst
das kriege ich hin.
Aber das Bild war zumindest vor zwei Wochen noch da, ja. Fitschen vor Kipchoge auf Kipchoges Seite. Ich meine, Alter, ne, wie cool, bitteschön, ist das denn? Ich war einmal ganz kurz, ja, ganz kurz vor dem größten Läufer aller Zeiten. Ich glaube, so darf man ihn wirklich nennen. Ne, und ja, genau, das war also jetzt, ich falle so ein bisschen ab.
Vielleicht kriegen wir das Bild irgendwie auch noch hier in die Folgenbeschreibung oder so. Ich gucke mal, ob wir da die Rechte zu bekommen.
Also ich kann euch den Kontakt geben, Eckhard Pecher heißt der Typ, ich habe irgendwie tatsächlich das auch für mein Kenia-Buch mir mal organisiert, das Bild, und der hat gesagt, ja, klar, kannst du gerne benutzen, super, super Typ, total nett, ist mittlerweile irgendwie in Frankreich gelandet beruflich und sowas, richtig geil, er hat sich total gefreut, dass ich mich nach diesem Bild erkundigt habe und das nicht einfach irgendwas aus dem Internet geklaut habe. Ich leite euch da gerne den Kontakt weiter, also super, super witzige Geschichte und naja, auf jeden Fall, genau, das ja ging noch. Ich weiß gar nicht, was dann 2008 war, da waren wieder Olympische Spiele, die ich auch wieder irgendwie verpasst habe, weil ich irgendwie zu lahm war, keine Ahnung.
Ich glaube, 2007 bist du auch deutscher Meister über 10.000 geworden noch, dann 2008 im Frühjahr in der Halle noch 3.000 Meter Meister wieder.
Genau.
Und dann ist irgendwie 8 und 9 ist auf einmal Stillstand.
Genau, da kam nämlich dann, glaube ich, diese Plantasien-Geschichte. Das fing, meine ich, im Sommer dann irgendwann an, dass ich eigentlich auch in einer echt geilen Form war. Und erst hatte ich irgendwie rechts Wadenprobleme und dann war auf einmal links die Plantasien im Eimer. Und wie gesagt, ich habe also mindestens ein Jahr, ich glaube sogar, es waren dann 1,5 Jahre da irgendwie rumgewurstelt und dachte echt, das war's jetzt irgendwie mit Laufen und du machst nie wieder irgendwie 10 Schritte am Stück so ungefähr. Ich konnte noch nicht mal, weißt du, selbst wenn ich gestanden habe, hat das einfach unterm Fuß wehgetan. Und da kann man echt schlechte Laune bekommen. Zumal ich da dann ja eigentlich, ich glaube, da war ich wirklich dann sogar schon fertig mit dem Studium, was es auch irgendwie nicht besser machte, weil dann hatte ich irgendwie auch nichts mehr richtig zu tun und dann rennst du statt zum Training, rennst dann immer von einem Physio oder einem Arzt zum nächsten und wirklich durch die ganze Republik bin ich gefahren, habe mir alles Mögliche, ne, teilweise irgendwelche Voodoo-Geschichten da irgendwie ausprobiert. Zum Schluss funktionierte das dann aber ja mit irgendwie ganz viel Fußkräftigung und dem berühmten Repuls-Gewebestrahler. Ja, Martin, du wirst dich erinnern.
Repuls-Tiefenstrahler, ne? Den empfehle ich jetzt immer weiter. Den habe ich mir auf deine Empfehlung hin auch selbst gekauft für sagenhafte, ich glaube, 3.400.
Ach, das kommt von Jan.
Gekauft sogar. Euro?
Ja, Martin hat den
und verleiht den überall. Ich habe den und verleihe den immer an all die Leute und sage dann immer, du, das habe ich von Jan Fitschen. Und dann, wenn ich denen das geben will, dann will das keiner. Aber wenn ich sage, das kommt von Jan Fitschen, dann nehmen sie es.
Andersrum, wenn mich einer fragt, was ich damals gemacht habe, sage ich immer, ja, ich habe damals mit Fußstabi und diesem Strahler behandelt. Und ich weiß nicht, ob es nur bei mir Einbildung war, aber es kann eigentlich nicht so sein, weil der Martin Grüninger das Ding auf meine Empfehlung auch genutzt und bei dem hat es auch funktioniert. Und ich meine, Lisa oder Anna Hahner, die hatten es auch irgendwie noch. Also echt ein witziges Ding.
Ich hab meinen sogar zuletzt dem Olympiasieger, dem besagten, mal geschickt, weil der auch mit seiner Plantarsehne rumtat. Und
ganz kurz, ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass das kein Werbepodcast ist. Nee, können weitermachen.
Tatsächlich nicht. Ich freue mich immer, wenn ich mich auf dich berufen darf, und ich freue mich, wenn 50% der Leute damit Erfolg haben. Dieter hatte jetzt keinen Erfolg damit, aber ich persönlich habe da auch richtig gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, gut, wir schweifen jetzt aber ab.
Ja, genau.
Jetzt sind wir dann zweite.
Genau, aber auf jeden Fall, genau, waren blöde Jahre, und dann kam 2010, da habe ich dann mit Ach und Krach, weil da ging es dann gerade wieder, da konnte ich irgendwie 3 Monate trainieren und war irgendwie total überrascht, dass ich eben nach so langer Laufpause, wo ich wirklich, am Anfang habe ich ja noch ganz viel alternativ trainiert, weißt du, da hast du noch Hoffnung, da gehst du noch Fahrrad fahren, schwimmen und machst alles, aber irgendwann hast du keinen Bock auf gar nichts mehr, das heißt, ich habe auch wenig gemacht, dann habe ich im Prinzip nur irgendwie 3 Monate Lauftraining gehabt oder lass es 4 oder 5 gewesen sein, vorher 1,5 Jahre quasi nichts. Und dann habe ich irgendwie die Norm für die Europameisterschaft gepackt und bin dann da auch mitgerannt, bin aber dann auch irgendwie mit Ach und Krach irgendwie 10. geworden, glaube ich, damals oder irgendwie sowas. Gewonnen hat dann übrigens ein berühmter Mo Farah, der hat nachher auch noch das ein oder andere auf die Reihe gekriegt. Der hat mich quasi da eben abgelöst als Titelträger. Genau, und das war dann schon so, ja, waren ein paar verlorene Jahre. Und dann war irgendwie klar, jetzt, okay, ne, jetzt hast du trotzdem nach dieser langen Verletzungsphase irgendwie den riesen Jackpot gezogen, du kannst noch mal ein paar Jahre dranhängen. Jetzt probierst du es doch nochmal beim Marathon, ne? Weil redet irgendwie jeder davon, ne? Und das, also auch wieder jetzt die Geschichte, die habe ich auch schon 1000 Mal erzählt, aber es ist einfach wirklich genau so passiert. Wirklich kurz nach dieser Europameisterschaft hat mich irgendjemand angequatscht, irgendein Freizeitläufer, ne? Und dann auch ganz lieb gratuliert und toll und so und überhaupt, ne? Und geil und klasses Rennen. Aber Jan, sag mal, wie ist denn das so? Ich kann es nicht so richtig einschätzen. Marathon, würdest du den denn schon auch schaffen? Ne? Und, ne, also ich bin ja kein Böse und so, ne? Aber das zeigt einfach, finde ich, extrem, was für einen Stellenwert eben diese verrückte Strecke irgendwie hat für alle. Ne? Und ich bin nach wie vor der Meinung, man muss nicht einen Marathon gelaufen sein. Ja, aber mich hat es dann schon auch irgendwie sehr gereizt. Und ja, dann haben wir das halt irgendwie ausprobiert. Ne? Und dann bin ich meinen ersten gelaufen im Frühjahr 2011 und habe auch mal so richtig abgekackt. Ne? Das war dann auch so Klassiker. Ich war sicherlich nicht optimal vorbereitet. Und dann kam auch noch sowas dazu, so, ja, erster irgendwie warmer Tag im Jahr und so. Und dann bin ich da in Düsseldorf da irgendwie durch den Pollenregen gelaufen. Ich hatte in meinem Leben noch nie Probleme mit irgendwie Heuschnupfen oder Allergien oder so. Aber da habe ich nur das Gefühl gehabt, es geht gar nicht. Und bin dann irgendwie, weiß nicht, ob's, ich glaube, es war sogar über 2,20 irgendwie ins Ziel gekommen.
Ja. Ja,
genau, ne? Also ist jetzt auch nicht schlecht, aber für einen Europameister, ne, der hat natürlich irgendwie dann schon auch irgendwie ein anderes Vorstellungsgefühl da vorher gehabt. Ne? Und das erzähle ich auch sehr gerne. Das Schöne an dem Jahr war ja, dass damals Irina Mikitenko auch für den TV Wattenscheid gestartet ist. Und die war jetzt eben just vorher im Jahr deutschen Rekord gelaufen mit 2,19. Das heißt, ich war, als der große Jan Fitschen, der immer auch damals natürlich mit seinem EM-Titel immer schon angegeben hat, ich war langsamer als die schnellste Frau im Verein. So.
Wie geht das mit deinem Ego um?
Genau, könnt ihr euch vorstellen, was die Trainingsgruppe dazu sagt, ne? Weil Läufer untereinander haben ja auch so eine manchmal sehr eigene Art, miteinander umzugehen. Und gerade wenn einer gut ist, dann drückt man dem natürlich erst recht einen rein und man muss sich ständig beweisen von den anderen, wie so kleine Kinder. Ja, aber das war wirklich ganz fantastisch. Das war also so, so böse, dieses Rennen. Und dann habe ich es im Herbst nochmal probiert, dann in Frankfurt. Das war dann schon irgendwie besser. Oh, 2,15, glaube ich. Martin, ihr habt es recherchiert, ich weiß es nicht. Ich meine, es war irgendwie eine 2,15 dann. Ja. Also es war schon so, ging dann in die richtige Richtung. Dann habe ich es nochmal probiert im Frühjahr 2012. Da ging es dann eben um die Olympischen Spiele. Und damals hatten wir eine heutzutage geradezu lächerliche Norm von irgendwie 2:12:30. Das hätte man laufen müssen, um nach London zu fliegen. Olympische Spiele damals. Ja, da wusste ich, okay, das sind halt nochmal 3 Minuten. Wird echt eng, ne? Wird echt eng. Hab alles getan, auch Kenia monatelang gefühlt, ne? Und nochmal und nochmal. Und dann kam wirklich so eine Tapering-Phase vor diesem Rennen, so, oh, jetzt geht der linke Oberschenkel zu. Naja, das ist die Nervosität. Jeden Tag beim Physio gewesen, getan, gemacht, zack, zack, zack. Ja, und dann hat es eigentlich schon nach irgendwie 2 Kilometern spätestens da geknallt in dem Rennen. Und dann bin ich noch so irgendwie bis Kilometer 22 weitergehumpelt. Und dann bin ich einfach umgefallen, weil also echt der ganze Körper irgendwie gekrampft hat und ich hatte Schüttelfrost und dann bin ich am Krankenwagen gelandet und die konnten aber nicht durch, weil die Strecke gesperrt war und alles. Also es war richtig Albtraum. Als ich dann im Krankenhaus war und die mir da irgendwie Kochsalz dann da reingeknallt haben, war das ruckzuck wieder weg. Ich war einfach auch nur völlig dehydriert und einfach ging halt nicht. Aber das war kein so schönes Erlebnis. Und dann bin ich zum Glück aber ja noch in Berlin nochmal einen Marathon gelaufen, dann im Herbst mit 2:13:10. Das war schon so, dass ich das Gefühl hatte, jetzt hast du es im Griff. Ne? Und da bei dem Rennen habe ich tatsächlich auch noch den Klassiker gebracht, war noch auf der Toilette zwischendurch, ne, Dixi-Klo, ne? weil ich mal kurz pinkeln, war halt noch ein bisschen mehr und das wollte ich dann auch nicht irgendwie laufen lassen oder mich in das Auto hocken. Könnt euch vorstellen, kostet dann auch noch mal ein paar Sekündchen. Das heißt, da dachte ich schon, okay, jetzt beim nächsten Marathon, geil, ne? Und natürlich habe ich von der Zeit unter 2:10 geträumt und heutzutage ist das ein Witz, aber gefühlt, na, ist natürlich immer noch genial, aber es laufen sehr viele. Damals lief das kein Mensch. Da habe ich gedacht, Alter, ne, wenn du jetzt das hinkriegst, boah, wäre das geil, ne? Und da rechnest du mal, du bist in 2:13 gelaufen, die zweite Rennhälfte war trotz Toilettenstopp noch irgendwie, ich weiß nicht, eine Minute schneller als die erste. Ja, na klar, müssen da doch irgendwo noch 3 Minuten drin sein. Ja, Pustekuchen. Im Frühjahr, dann danach nochmal einen Halbmarathon gelaufen, da kamen auch schon irgendwelche Wehwehchen dazu, Halbmarathon nochmal deutscher Meister geworden, war auch cool, ne, 63 irgendwie, glaube ich. Übrigens, da bin ich auch 2-mal deutscher Meister geworden. Da habe ich nämlich auch meinen ersten Seniorentitel gewonnen in dem Rennen gleichzeitig. Den habe ich aber nicht mitgezählt vorhin. Also Jugend- und Seniorentitel habe ich nicht gezählt bisher. Aber das war sehr lustig, weil meine Teamkollegen sich da natürlich auch wieder drüber lustig gemacht haben. Der Fitschen, der rennt jetzt hier bei den Senioren mit und so. Die alten Penner. Ich glaube, Henrik Pfeiffer war, ich weiß nicht, ob er damals auch mit dabei war, aber das war so einer von denen, die ich besonders gepiesackt habe. Sehr, sehr schön. Genau, aber nach diesem Rennen kam dann eben halt eine Fußgeschichte wieder hinten an der Ferse. Hackel und Ferse hatte ich dann da Probleme, das wurde dann operiert, die erste OP hat nicht hingehauen, dann habe ich ein Jahr quasi da mit Schmerzen rumgebastelt und dann musste es nochmal operiert werden. Dann wusste ich, okay, jetzt bist du irgendwie Ende 30, hast du irgendwie wieder 2 Jahre ausgesetzt, das wird nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, so jetzt ne, auch mal irgendwie gucken, dass du anders weiterkommst, Familienplanung und so. Und ja, dann war dann halt irgendwie, ich war froh, als ich wieder joggen konnte nach diesen blöden OPs und dass ich jetzt quasi fast keine Einschränkungen habe. Ne? Alles gut und ja, habe einen tollen Job, eine schöne Familie und also mir geht es wirklich sehr, sehr gut.
Was war denn dann nach der zweiten OP und so der Entscheidung 2015, das war's, ich verabschiede mich vom Leistungssport, was war dann in dem Moment der Plan, der echte Plan?
Tatsächlich hat sich das ja schon so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich auch in dieser Phase bleiben kann. Und ich hatte damals dann auch wieder Glück, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Ich hatte im Prinzip schon angefangen mit so Social-Media-Geschichten, hatte auch schon irgendwie diverse Sponsoren, für die ich dann noch gearbeitet habe. Weil tatsächlich, das ist auch das, was ich jetzt wieder merke. Also ich habe jetzt, ne, kommen wahrscheinlich gleich auch noch drauf, aber ich habe jetzt irgendwie 10-mal so viele Partner und Sponsoren wie zu der Zeit, wo ich richtig gut war. Einfach, weil es diese Möglichkeiten gibt mit Social Media, mit Podcast, mit allem Möglichen, aber auch, weil ich einfach andere Prioritäten setzen kann. Früher hat halt dann der Sponsor gefragt, ja Jan, kannst du denn irgendwie am 6. Mai? Dann habe ich gesagt, nee, bin ich im Trainingslager. Oder wenn mal irgendwie ein Termin war und ich hatte den fix gemacht, habe aber irgendwie einen Wettkampf verkackt und musste deswegen nochmal wieder in ein neues Trainingslager fahren, dann habe ich halt den Sponsorentermin auch abgesagt. Ich habe halt immer alles dem Sport untergeordnet. Das finden Partner und Sponsoren auch nicht immer so geil. Und das war dann nach der aktiven Zeit natürlich anders. Ne? Da habe ich dann die Prioritäten anders gesetzt. Außerdem war es wirklich so, dass ich dann von Nike, das war halt ein ganz, ganz langer Partner von mir, die haben mich im Prinzip fast 20 Jahre unterstützt als Partner. Die hatten damals so ein Ding gestartet, nannte sich Nike Plus Run Club, also im Prinzip eine Running Crew, nur halt gesponsert von eben großem Unternehmen. Und da war ich dann der Head Coach für die deutschsprachigen Länder auf einmal. Was heißt auf einmal? Die haben mich gefragt, hast du da Bock drauf? Und dann haben wir eben in Berlin einfach für Freizeitläuferinnen, Freizeitläufer, Bahntrainings, Dauerläufe, Krafttraining, alles Mögliche gemacht. Und ich habe das im Prinzip als Halbtagsjob gemacht, ne? Bin dann also nicht irgendwie ständig nach Berlin gefahren, sondern habe halt eine Woche dann in Berlin durchgeballert, war dann wieder irgendwie eine Woche oder 10 Tage zu Hause bei meiner Familie hier in Mettmann und war dann halt nochmal wieder in Berlin. Und da haben wir schon dann eben auch so Sachen gemacht, die mich auch später natürlich sehr weitergebracht haben, weil da war ich halt auch so ein bisschen die Rampensau, ne? Sprich, ich habe mich vor die Läuferinnen und Läufer hingestellt und habe einen Trainer gemacht, habe aber natürlich auch irgendwie was erzählt zu Motivationsthemen, zu Trainingsmethodik und so weiter. Und das war damals natürlich auch was mir in der Phase extrem geholfen hat. Ja, und als das Projekt dann irgendwie ausgelaufen ist, dann hatte ich mittlerweile so viele andere Sachen irgendwie, ja, dass einfach eins das andere ergeben hat, ne? Also einen Masterplan hatte ich eigentlich nicht. Ich habe nur gesagt, guckst du mal, und funktioniert sehr gut, ja.
Ich finde spannend, dass du bist heute ganz, ganz viel, aber Coach, so im klassischen Sinne, bist du gar nicht mehr. Obwohl du dann ja damit so dich aus dem Athletentum in den nächsten Schritt deiner Lebensläuferschaft erstmal bewegt hast. Aber heute so als klassischer Trainer arbeitest du ja nicht. Du bist Influencer, du bist Motivator, du bist Podcaster, du bist TV-Experte, aber du machst gar kein Trainieren, tust du niemanden, ne?
Nee, das habe ich aber auch damals bei Nike nicht so in dem Sinne gemacht, ne? Sondern das war auch schon so ähnlich, wie ich es jetzt mache. Im Prinzip, das war halt so ein globales Ding. Das heißt, wenn wir ein Training gemacht haben auf der Bahn, dann haben wir im Prinzip die Trainingspläne aus den USA gekriegt und mussten die dann, ne, das ist ja dann auch immer alles irgendwie gleich gespült, dann möglichst 1:1 umsetzen. Das heißt, ich war im Prinzip auch da mehr oder weniger so das Sprachrohr, ne, der eben auch der Motivator, ne, der natürlich dann auch aufpasst und der auch sein Team angeleitet hat und so. Und natürlich, wir hatten zig Co-Trainer dabei. Das war ein riesen Ding, was wir da gemacht haben, war richtig geil. Aber dass ich da jetzt jemandem persönlichen Trainingsplan geschrieben hätte, das kam nur ganz, ganz selten vor und war dann so ein Special. Das konnten wir auch gar nicht leisten. Ne? Wäre auch zu viel Aufwand gewesen irgendwo. Ne? Sondern es ging natürlich auch darum, da kamen dann jedes Mal auch andere Leute zum Training. Und ja, teilweise sind wir halt mit 80 Mann dann auf der Bahn gewesen und haben da Intervalle gemacht mit irgendwie 6 verschiedenen Tempogruppen. Das heißt, ja, das nannte sich dann irgendwie Trainer. Aber es ist nicht so der klassische Trainer, der jetzt wirklich irgendwie 2-mal die Woche oder am besten 7-mal die Woche mit seinen Athleten auf der Bahn steht und dann mit denen noch zu Wettkämpfen fährt. Das habe ich tatsächlich nie gemacht. Ja klar, ich schreibe immer mal wieder irgendwie dem einen oder anderen einen Trainingsplan, aber auch so Personal Training werde ich häufiger mal gefragt, nur in ganz, ganz großen Ausnahmefällen. Ne? Also ich habe das jetzt mal gemacht, dann war irgendwie eine Firma, die mich angefragt hat und gesagt hat, ja hier, ne, unsere Mitarbeiterin sowieso, die hat so viele Überstunden abgeleistet und wir würden ihr das gerne ausbezahlen, aber das lohnt sich nicht. Die will jetzt irgendwie Berlin-Marathon laufen, großer Traum. Ne? Könntest du dir das vorstellen, die zu betreuen? Ja, und dann habe ich mit der gequatscht und telefoniert und war mit der 3-4 Mal laufen. Das hat auch super geklappt. Ne? Das ja, ist ja jetzt auch kein Hexenwerk, wenn man ehrlich ist. Ne? Aber das sind, wie gesagt, Ausnahmen. Ne? Ich habe jetzt nicht so, dass ich irgendwie 10 Athleten betreue oder beim Kindertraining auf dem Platz stehe und damit denen irgendwie Leichtathletik mache. Das gar nicht, sondern es ist eher so ein Ding, mal im Laufcamp dastehen und den Leuten ein paar Tipps geben, ja, ne, und dann erzählen und Buch schreiben, aber nicht 1:1 oder eben eine eigene Trainingsgruppe. Das hat sich nie so ergeben. Und jetzt wäre es auch viel zu chaotisch, weil wenn du wirklich sowas machen willst, dann musst du einfach ja auch extrem für deine Athleten da sein. Ne, wenn ich, wird mir manchmal auch im Nachhinein erst klar, ne, wenn ich mal sehe, wie oft also mein Jugendtrainer, der Wolle Riesinger, ne, oder auch damals mein Kadertrainer oder eben ne, der Tono Kirschbaum bei Wattenscheid, ne? Boah, Alter, wie oft die sich dann da reingekniet haben und wie oft du die dann abends, ne, um 8 oder um 9 nochmal anrufst, Tono, meine Nase kribbelt, um Gottes Willen, und in 3 Tagen sind doch deutsche Meisterschaften und am Wochenende hierhin und im Trainingslager dahin. Und das könnte ich überhaupt nicht leisten. Erstmal wäre ich, glaube ich, zu faul dazu. Und zweitens bin ich durch diese ganzen Aktivitäten, die ich jetzt habe, auch viel zu viel selber auf Achse. Und es ist viel zu chaotisch. Und hier nochmal eine Anfrage und da nochmal. Ne? Also ich weiß so schon manchmal nicht genau, wie mir der Kopf steht, und bin froh, dass es hier irgendwie so einen elektronischen Terminkalender gibt, wo ich irgendwie alles reinhacken kann, was irgendwie anliegt. Ne? Dann ist so noch eine Trainingsgruppe. Nee, klappt nicht.
Also wenn ich dich richtig verstehe, bist du einfach direkt in der Laufszene einfach drin geblieben und hast ja Gar nicht die Möglichkeit gehabt, groß darüber nachzudenken, einen richtigen Job in dem Bereich anzutreten, in dem du eigentlich ausgebildet warst, nämlich im Bereich der Physik.
Genau, ja.
Okay. Also das, ne, kam nie zur Sprache. Genau.
Und hast genau, es offensichtlich das auch nicht nötig gehabt. Kannst offensichtlich davon auch leben. Du hast ja 2 kleine Kinder, ja. Du hast ein Häuschen. Sogar, ja. Bitte?
3.
3, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, 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 ja.
Ich kann dir auch manchmal den Überblick, kein Problem.
Entschuldigung. 3.
1, 2, 3.
Genau. Ein Haus, ein Haus, ein Camper. Das, also, du scheinst davon leben zu können.
Ja, Ja, also ist tatsächlich ein spannender Markt, ne? Also wisst ihr natürlich am allerbesten, aber es ist halt so, ne? Es gibt unglaublich viele Leute, die diese Leidenschaft halt mit uns teilen und wie das halt ist bei einer Leidenschaft, ne? Na klar, man kann laufen mit einem minimalen Budget machen, ja, du sage ich ja immer, Laufen ist einfach, ne, ist mein Motto. Klar, du brauchst nichts anderes als ein paar Laufschuhe, ja, aber es werden halt auch ganz schnell 2 oder vielleicht 10 Paar Laufschuhe plus die Ausrüstung plus das und, ne, dann kaufst du dir vielleicht doch nochmal die Sonnenbrille dazu oder dieses GPS-Gerät oder, ne, irgendwie, keine Ahnung, das Sportgetränk und das sind natürlich Sachen, ja, wo ich dann eben auch mit davon lebe, ne, also ich habe die coole Situation, dass ich wirklich aussuchen kann, ne, also wenn ich für irgendwie was Werbung mache, dann teste ich vorher selber und sage auch ganz viele Sachen ab, weil gerade dieser Markt, ja, der Nahrungsergänzungsmittel, der ist halt schon pervers, ne? Also da kriegst du ja wirklich, ne, also sobald du, weiß nicht, 10.000 Follower bei Instagram hast, kriegst du jede Woche eine Nachricht und wir haben hier und das ist Bio und das ist vegan und das ist ganz toll und das funktioniert am allerbesten. Also da kannst du, ja, keine Ahnung, überall irgendwie was machen. Aber ja, ich, wie gesagt, mache irgendwie nur das, wo ich selber das Gefühl habe, dass das gut funktioniert und ich glaube, gerade durch diese Glaubwürdigkeit funktioniert es halt bei mir auch ganz gut, ne, dass eben da nicht irgendwie ständig gewechselt wird und ja, immer irgendwie was Neues passiert. Ich finde es manchmal auch interessant. Ne? Ich finde es manchmal auch interessant, kann es manchmal auch nicht glauben. Und das ist auch, ja, keine Ahnung, wie lange das noch so funktioniert, weil, ne, also im Moment super. Ne? Und ich glaube tatsächlich, also ich will hier jetzt irgendwie keine Zahlen raushauen, aber ich glaube, also bei Physik hätte ich mich schon auch ganz schön reinhängen müssen, um das zu verdienen, was ich jetzt verdiene. Ne, also das ist echt schon ganz cool. Gerade wenn es halt auch um diese Vorträge und sowas geht. Ne? Also du stellst dich dahin, erzählst eine halbe Stunde, aber wenn du das bei einer großen Firma machst, die bezahlen dich echt gut dafür. Ne? Die bezahlen dich wirklich gut dafür. Und das mache ich jetzt auch nicht jede Woche, ne? Aber keine Ahnung, 2-mal im Monat oder so. Und dann kommen eben die anderen Sachen noch dazu. Und ich habe das große Glück einfach, dass sich halt auch vieles so miteinander verknüpfen lässt. Weißt du, ich könnte nie im Leben von Instagram leben. Ich könnte nie im Leben vom Podcast leben. Ne? Also, aber mit Instagram mache ich Werbung für den Podcast, mit dem Podcast mache ich Werbung für Instagram, mit beidem mache ich Werbung für meine Laufcamps. Ne? Mit beidem kann ich aber auch meine ganzen Partner zum Beispiel noch irgendwie zufriedenstellen, also meine ganzen Sponsoren, die ich gerade irgendwie erwähnt habe. Die wären natürlich nie meine Partner, wenn ich diese Kanäle nicht hätte. Und auch da ist eben oft so ein bisschen Zufall gewesen, dieser Podcast zum Beispiel. Ne? Ja, klar, ne? Genau wie ihr. Ich quatsch halt gerne übers Laufen und da hören einem die Leute zu beim Podcast. Das ist ja schon mal ein geiles Format. Hätte ich trotzdem nie gedacht, dass ich sowas mal mache. Aber nachdem ich dann irgendwie 10-mal selber eingeladen worden bin, habe ich gesagt, machst du doch mal andersrum, lädst du dir die Leute ein, dann kannst du selber die Fragen stellen. Ist ja doch viel witziger. Oh, dann stellst du fest, funktioniert. Und die Leute hören sich sogar an. Ne? Oh, geil.
Also müssen wir jetzt natürlich auch sagen, ne? Dein Podcast heißt Laufen ist einfach.
Ja, danke.
Und
ich dachte, in dem Podcast sind wir gerade zu Gast. Nehmen wir nicht gerade deinen Podcast auf,
Jan? Ich kann auch mal fragen. Nein. Aber genau, da bist du der Host, die Stimme und alles in einem, glaube ich. Manchmal gibt es auch Podcast-Folgen, wo nur du selbst dein Gast bist, ja, schon bewundernswert. Wenn du jetzt so eine Prio-Liste machen müsstest, eine Liste, was von den ganzen Tätigkeiten, die du da auf die Beine stellst, am meisten Arbeit macht und eine Liste, was am meisten Spaß macht. Kannst du das so irgendwie, also ist Podcast das Aufwendigste oder ist das Influencen oder als Speaker durch die Gegend fahren oder was kostet am meisten Aufwand? Und dann, was macht am meisten Spaß?
Also am aufwendigsten ist auf jeden Fall Instagram, ne, weil das schon irgendwie so ist, da kriegst du halt auch sehr, sehr viele Privatnachrichten und sowas, die ich versuche tatsächlich alle einzeln zu beantworten. Und dann willst du ja auch nicht jeden Tag den gleichen Kram dann posten und sowas, ne? Vor 3 Jahren, da hat das ja irgendwie gereicht, du postest da irgendwie ein Foto und da steht dann drauf, hey, geil, ich bin irgendwie 15 Kilometer in 5,30er Schnitt gelaufen. Hurra. Und dann kriegst du deine Likes und ein paar Kommentare und alle haben es gefeiert. Heutzutage machst du ja im Prinzip jedes Mal irgendwie ein kleines Filmchen und musst dich irgendwie noch mit Videoschnitt und allem möglichen Kladderadatsch da auseinandersetzen. Und ich bin halt nach wie vor quasi so eine One-Man-Show. Ne? Also ich habe hier so ein Laufeinsteiger-Projekt mal ins Leben gerufen. Da hilft mir die Sabine, ne? Das ist ganz cool. Also laufenisteinfach.de, da ist so die Idee, ne? Also sei es jetzt irgendwie euer Portal oder die normalen Podcasts oder so. Es geht ja immer sehr schnell auch um die Extreme, ne? Wie wir es gerade erzählt haben, Marathon und hier und so. Und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, so, wer jetzt mit dem Laufen einsteigt und sich an gar nichts rantraut, Und wenn der dann immer irgendwie was liest von irgendwelchen Heldentaten und jetzt bin ich so schnell gelaufen und so weit gelaufen, boah, ne, dann kriegen die Leute Schiss und fangen gar nicht erst an. Deswegen wollte ich was machen, wo wirklich so im Prinzip alles ausgeblendet wird, ne, wo wirklich nur gesagt wird, du kannst im Prinzip wirklich oder hast das Gefühl, dass du gar nichts kannst und jetzt machen wir dich so fit, dass du 10 Kilometer schaffst. Und da habe ich dieses Ding eben ins Leben gerufen, da hilft mir die Sabine. Kostenlos, habe ich auch ein paar Sponsoren dazu und sowas. Ist ganz, ganz witzig geworden, machen wir jetzt seit, weiß gar nicht, 4 Jahren oder sowas. Da habe ich Unterstützung, aber alles andere mache ich halt selber. Und das ist schon, ist dann schon sehr viel so, hier nochmal ein bisschen, da nochmal ein bisschen und dann stellst du wieder fest, jetzt hast du bei Instagram 5 Tage doch nichts gepostet. Ja, von daher, also, lässt sich nicht so genau sagen. Am meisten Arbeit macht definitiv Instagram. Am meisten Spaß kann ich gar nicht sagen. Ich finde die Sachen eigentlich alle total geil. Also dieses Podcast-Format ist eigentlich so, wie ich es betreibe. Ich mache es halt auch nicht so richtig professionell. Ist es nicht so super aufwendig. Das sind vielleicht 4 Stunden in der Woche oder sowas, die ich da investiere. Lass es mal 4,5 sein. Instagram ist schon mehr. Das sind definitiv irgendwie eher im Schnitt mal Minimum 4 Stunden am Tag, würde ich behaupten. Wow. Und dann, ja doch, das ist schon
aber kein gesundes Medienverhalten, lieber Jan.
Nee. Ich kriege auch manchmal Ärger und ich habe mich auch, dass ich eben dann doch abends auf dem Sofa nochmal wieder was beantworte und immer dieses Zwischendurch, ne? Das ist ja das Schlimme bei diesen Medien, ne? Das
hört nie auf.
Genau, ne? Du schaltest auch nicht ab und das ist schon auch eine gewisse Sucht, die ich da bei mir selber entdecke. Also wenn dann irgendwie mal Ferien sind, kann ich auch mal, ne, dann liegt das Ding halt weg und wenn mal nichts passiert bei mir, weil ich irgendwie erkältet bin und nicht laufen kann, dann passiert halt auch weniger auf dem Kanal. Das geht schon auch. Aber gerade wenn viel los ist, dann bin ich ständig da am Tun und Machen und überhaupt, ne, jetzt bin ich ja letztes Jahr da in New York dann da den Marathon mitgelaufen noch, ne, was ja auch irgendwie für mich so völlig neues Ding war, das kannte ich gar nicht so und völlig überwältigt. Ja, dann war ich halt die ganze Zeit irgendwie 4 Tage vorher hingeflogen, keine Ahnung, nur im Jetlag, hab überhaupt nicht das hingekriegt, da irgendwie zu pennen. Bin ich halt 3 Uhr nachts wach geworden und hab dann halt von 3 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens dann immer erstmal schön nochmal Instagram gemacht, 3 Stunden, so völlig behämmert, ne? Dann irgendwie 2 Stunden gepennt, dann irgendwas gemacht und dann nochmal, ne? Also das ist schon viel. Und diese Vorträge zum Beispiel ist eigentlich vom Zeitaufwand her super gering. Weil na klar, musst du die alle irgendwie einzeln vorbereiten und immer mal ein bisschen anpassen auf die Kunden. Aber letzten Endes, ja, hat man da auch ein bisschen Routine. Also das geht relativ schnell. Und diese ganzen Sponsoren, Partnerschaften, die man da irgendwie dann noch so pflegen möchte und sowas, das ist schon auch ganz cool, weil sehr, sehr viele von denen sind halt extrem langjährige Partner, ne? Also da, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich die hier nennen darf, weiß ich nicht.
Unbedingt.
Jetzt müsst ihr mal nicken oder was?
Unbedingt. Nein, unbedingt.
Genau. Also ne, die AOK zum Beispiel, mit denen arbeite ich jetzt auch schon, ich weiß nicht, im 8. Jahr zusammen hier, die AOK Rheinland-Hamburg, AOK Niedersachsen ist mit dabei. Ne, und das ist halt auch wieder cool, weil ich selber mit so einem AOK-Lauftreff ins Grüne als 10-Jähriger angefangen habe mit dem Sport, mit der Rennerei und jetzt sind die mein Partner. Und das ist natürlich genial, ne? Da hast du so viele Anknüpfungspunkte oder ne, jetzt mache ich für so Läuferstirnlampenwerbung auch schon im, weiß nicht, 9. Jahr, glaube ich, mittlerweile, ne, Lenser hier aus Solingen. Das heißt, bei den allermeisten Partnern hat sich das einfach so gut eingespielt, dass man genau weiß, was die von einem erwarten. Na klar, versucht man immer noch wieder was Neues auch mal einzubringen, ne? So Einlegesohlen, Soulstar, die habe ich jetzt erst seit Neuestem. Ja, aber auch da hat das erste Jahr einfach mit denen so gut geklappt, dass die gesagt haben, ja klar, Jan, ne, prima, deine Videos sind manchmal schlecht beleuchtet und sicher nicht das Wording, das ein Profi nutzen würde und der Schnitt ist auch nicht geil. Aber ne, das Zauberwort ist ja immer
authentisch,
ne,
ja.
Genau.
Authentizität. Ja,
genau, ist auch damit so. Kann man alles rechtfertigen.
Ja. Na, aber geil. Es stimmt, das wollte ich tatsächlich ansprechen. Ich finde, man weiß natürlich, Jan hat diesen Hintergrund Europameister 2006. Ich finde aber heute bist du so nah an der Laufszene dran, so glaubwürdig, einfach weil das nicht glatt ist alles. Es ist nicht alles perfekt. Du sagst ja auch manchmal selber, ich gehe nur 2x in der Woche laufen und komme auf 20 Kilometer und es fühlt sich auch nicht jeder Lauf geil an.
Da müssen wir nochmal drauf
zu sprechen. Da kommen wir nachher drauf zu sprechen. Ja, wir kommen auch noch auf diesen New York Marathon. Ah nee, aber ich find's tatsächlich super glaubwürdig, ne? Also du bist immer noch irgendwie dabei in der Laufszene, aber du bist niemand, der noch so tut, als sei er ein Profi. Du versuchst das nicht irgendwie am Leben zu halten, sondern du hast dich jetzt einfach bis in einem anderen Lebensabschnitt. Und das merkt man.
Ich habe noch eine Frage zu Projekten, die habe ich mir hier aufgeschrieben. Was ist aus den 10.000 mal 10.000 geworden? Gibt es die noch? Laufen
genau.
die noch?
Genau. Das ist genau dieses laufendes Einfach-Ding.
Ah, okay. Ne,
laufendeseinfach.de, also 10.000 Leute, die bisher eben fast gar nicht laufen, die so fit zu machen, dass sie 10 Kilometer am Stück schaffen. Da ist eben auch zum Beispiel die AOK Niedersachsen.
Wo stehst du gerade, bei wie viel?
Dabei. Ich kann es halt nicht so super safe tracken, weil das Ding eben kostenlos und unverbindlich ist.
Ja, Gefühl,
das heißt, das Einzige, wo stehst du gefühlt? Was ich wirklich checken kann, du kriegst die Trainingspläne halt über einen kostenlosen Newsletter. Da kriegst du alle 3 Wochen deinen Trainingsplan quasi neu zugeschickt mit nochmal ein paar Motivationstipps. Und das ist im Prinzip so aufgebaut wie so ein Computerspiel. Am Anfang musst du gar nichts wissen, ne? Und dann fängst du ein bisschen an, kriegst ein paar kleine Tipps und dann wird das quasi immer so im Level ein bisschen erhöht. Am Anfang gehst du halt nur 20 Minuten joggen und machst vielleicht, ne, dieses berühmte auch, ne, 10-mal eine Minute gehen, laufen so. Und dann kommt irgendwann Stabi dazu, dann kommen irgendwann ein paar Steigerungen dazu. Das geht über den Newsletter. Und im Newsletter haben wir jetzt, ich meine, 7.000 Anmeldungen oder sowas mittlerweile. Ob die es alle geschafft haben, ob da auch ein paar Neugierige nur dabei waren, weiß ich nicht. Aber es sind auf jeden Fall, würde ich behaupten, ein paar Tausend, die es geschafft haben. Und das ist halt schon auch echt klasse, weil du da halt auch natürlich dann, jetzt nicht ständig, aber immer mal wieder eine Rückmeldung kriegst von jemandem, der sagt, ich habe jetzt hier die 10 Kilometer geschafft und das hätte ich nie gedacht oder ich bin jetzt einen Halbmarathon gelaufen oder irgendwie sowas, ne? Und auch an den verrücktesten Stellen, ne, stehe ich da halt in Berlin beim Marathon rum und, ne, mache da wieder irgendwie Werbung für einen Partner und dann kommt halt auch jemand an, der sagt, Jan, und ich habe vor 3 Jahren damit angefangen mit deinem Projekt und jetzt laufe ich Marathon und das ist ja gar nicht meine Intention, ne? Wenn die Leute das wollen, geil, super, ne? Ich habe nur gesagt, lieber 10 Kilometer als 5 Kilometer als Ziel, weil, na klar, auch die Story, 10.000 Meter Europameister, bla bla bla, aber vor allem glaube ich auch, 5 Kilometer, da hören die Leute halt auch viel schneller wieder auf. Ne? Wenn du 10 Kilometer wirklich mal geschafft hast, das ist schon ein bisschen mehr Aufwand. Da musst du länger konsequent bleiben. Da musst du im Prinzip das Training zu einer Routine auch gemacht haben für dich. Ne? Und dann weißt du wirklich, wie der Hase läuft und bleibst im besten Falle dabei. Und das ist ja genau das, was ich machen möchte. Ne? Ich möchte ja nicht kurzfristiger Erfolg und dann klopfen wir uns auf die Schulter und geil, sondern ich möchte wirklich, dass die Leute durch dieses Projekt, durch diese Aktion einfach ganz, ganz schonend, mit ganz, ganz wenig Druck so fit gemacht werden, dass sie im Prinzip das wirklich, keine Ahnung, die nächsten 100 Jahre in ihr Leben integrieren und Läufer sind und bleiben. So.
Ja, toll, wie gesagt, toll, ist ein tolles Projekt. Finde ich auch sehr, sehr plausibel. Darüber habe ich mir jetzt tatsächlich noch nie so Gedanken gemacht, den Unterschied zwischen 5 Kilometer mal geschafft zu haben und 10 Kilometer. Das ist ein großer, ja, tatsächlich.
Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Ne? Und das ist so ein bisschen wie dieses, ja, warum müssen es denn die 10.000 Meter sein? Warum reicht nicht was Kürzeres? Warum muss es denn ein Marathon sein? Dieses Glücksgefühl, das du hast, ist halt echt nochmal ein ganz, ganz anderes. Ne? Und ja, wie gesagt, 10.000 Meter, also 5 würde ich behaupten, kriegen sehr viele Leute auch innerhalb von, keine Ahnung, vielleicht einen Monat oder sowas hin. Ich weiß nicht, ihr habt ja auch diverse Pläne, die da ausgelegt sind, ne? Das geht schon schnell. So. Und das ist aber auch so, ne? Dann wirst du auch relativ schnell rückfällig. Aber 10.000 Meter ist schon echt nochmal ein anderer Schnack. Klar, es gibt Leute, die haben Riesentalent. Die stellen sich da hin und laufen das nach 3 Trainingseinheiten. Ja, vielleicht haben die Ewigkeiten Fußball gespielt oder sonst was gemacht. Alles. Aber meine typische Klientel, die ist ja jetzt auch nicht irgendwie 20 oder sowas, ne, sondern das sind dann vielleicht auch eher die Leute, die mit, weiß nicht, 40 oder vielleicht 50 anfangen mit sowas, ne. Und da muss man schon sagen, ne, wer sich dann hinstellt, also erstmal sind es Leute, die es natürlich auch wirklich wollen, ne, weil 10.000 Meter nimmst du dir halt auch nicht vor oder 10 Kilometer, wenn du nicht wirklich sagst, ja, ich habe auch ein bisschen Biss, ne. Und ja, wenn die es dann durchziehen, wie gesagt, ne, bleiben dann halt auch oft dabei. Und auch da, ne, dieser Podcast, den ich da mache, da habe ich dann zum Beispiel auch gesagt, so, ich mache, der heißt jetzt halt auch Laufen ist einfach, genau wie eben diese Website für das Einsteigerprojekt. Das ist ein bisschen verwirrend, ungeschickt, aber ich fand nachher das Motto so schön, dass ich es einfach für den Podcast auch übernommen habe. Und ich habe zum Beispiel in diesem Podcast halt auch so, ich glaube, 15 Folgen, die sind halt wirklich speziell für Leute, die einfach gar keine Ahnung haben vom Laufen. Wo ich wirklich erkläre, was ist denn jetzt einfach mal ein Dauerlauf und warum sollte der nicht so schnell gemacht werden? Und warum ist es auch überhaupt kein Problem, wenn du irgendwie, ne, keine Ahnung, keine Pulsuhr hast am Anfang oder keine super Funktionsbekleidung, ne? Und wirklich so die absoluten Basics. Und das ist halt was ich immer wieder auch probiere, so, ne? Wir haben so schön angefangen, ne? Wir sind in unserer Bubble und jeder müsste doch Jan Fitschen kennen. Ich versuche immer wieder irgendwie aus dieser Bubble rauszukommen und nochmal zu sagen, Nein, ne, das hat nicht jeder mitbekommen. Ne? Und ja, ich weiß doch auch noch irgendwie, dass ich Seitenstiche hatte und wie mich das genervt hat. Und was habe ich denn gemacht, als ich diese Seitenstiche hatte? Ne? Und das ist, glaube ich, schwierig. Je länger man dann dabei ist, ne, desto schneller werden halt Sachen auch selbstverständlich. Und da redest du davon irgendwie 4,20er-Schnitt und 6-Minuten-Schnitt. Dass es immer noch Leute gibt, die damit nichts anfangen können, sondern denen du mal sagen musst, naja, dann joggst du halt ungefähr 8 km/h. Alter, da hätte doch ein Läufer gekloppt, wenn du mit sowas anfängst. Ne?
Ja. Aber haben diese Leute, die ja dann wahrscheinlich auch gar keinen Bezug zum Sport, zum Leistungssport haben und nicht wissen, wie man 10.000 Meter leistungsmäßig auf der Bahn laufen muss, um Europameister zu werden, hast du bei denen ein anderes Standing oder könntest du einfach irgendwer sein, der denen irgendwas übers Laufen erzählt?
Also selbst da, glaube ich, habe ich ein anderes Standing. Es ist jetzt nicht so entscheidend, glaube ich, ne, sondern da kommt, glaube ich, ja, klingt jetzt auch wieder blöd, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber das ist auf jeden Fall auch gut. Aber da ist natürlich noch viel wichtiger so die Persönlichkeit, wie du mit den Leuten umgehst, dass du dir wirklich auch ernst nimmst, ne, dass du eben auch auf diese Kleinigkeiten eingehst und so, ne, also da ist es sicherlich nicht so wichtig wie bei irgendeiner anderen Veranstaltung. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Vortrag halte im Laufgeschäft oder so, da ist der Titel viel wichtiger als bei diesem Laufeinsteigerprojekt, ne? Ganz klar. Aber auch da ist es nicht verkehrt, ne? Denn ja, so tickt halt unsere Welt auch. Ne? Wenn du irgendwo, keine Ahnung, angeben willst, dann brauchst du halt irgendwie dein großes Superzeugnis und deinen Doktortitel oder was auch immer für einen Schnickschnack da, ne? Manchmal ein bisschen blöde, dass man nach sowas beurteilt wird, aber ich nehme das natürlich gerne, wenn ich dadurch irgendwie meine Ziele, die ich ja für vernünftig halte, irgendwie auch besser erreiche und wenn ich die Leute dann auch mehr motivieren kann und sie mir das dann eben auch noch mehr glauben, was ich erzähle. Ja, weil letzten Endes, wie gesagt, ne, Laufsport ist, glaube ich, schon sehr spannend und sehr facettenreich, aber es ist auch keine Rocket Science. Ne, und dann brauchst du halt einfach, Glaubwürdigkeit und wenn du die durch so einen EM-Titel dir ziehst zusätzlich, schön, ne? Danke, nehme ich.
Sehr legitim. Wir schauen jetzt hier die ganze Zeit weiter auf das Foto von den Weltmeisterschaften 2007, wo du vorne führst, sehr dynamisch und Eliud da in sich zusammensackt.
Die sehen alle nicht so glücklich aus hinter dir.
Ich muss jetzt sagen, ich sehe zwischen dem Jan Fitschen, der da führt, und dem, der mir hier beim Podcasten gerade entgegenstrahlt, ich sehe da kaum einen Unterschied. Ich gehe davon aus, du läufst weiter deine 100, 120 Kilometer in der Woche, überwiegend im Vierer-Pace und machst mindestens einmal in der Woche auch noch ein Intervalltraining.
Und täglich Stabi. Genau.
Und täglich Stabi sowieso. Ja. Nein, ich sehe da jetzt wirklich, jetzt mal ganz Spaß beiseite, ich sehe da jetzt echt keine großen Unterschiede so.
Es liegt an der Kamera.
Du hast noch dein altes Wettkampfgewicht.
Genau, es ist ein bisschen dunkel hier im Keller, das ist ganz gut. Ne? Und ich habe jetzt auch weitere Klamotten an, damit man meinen Bauchansatz nicht sieht. Also um das auf den Punkt zu bringen, ich bin doch einen ganzen Tacken älter geworden. Ja, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie ich meine Haare legen soll. Ne? Manchmal laufe ich ganz gerne mit dem Cappy. Dann habe ich tatsächlich 10 Kilo mehr als früher drauf.
Ne? Ich meinte also, das jetzt so ein bisschen ernst eben. Ich finde
da jetzt... Das finde ich super, Kilo. Das höre ich auch gerne. Ne? Aber ich bin da auch...
Weiter, Martin, also, weiter.
Nee. Genau. Nein, okay. Tatsächlich. Also ich gehe wirklich...
Muskelmasse.
Ich gehe zwei, dreimal die Woche joggen. Ne? Jetzt für einen Marathon habe ich dann irgendwie vielleicht auch mal, selbst da habe ich, glaube ich, maximal mal irgendwie 4-mal hingekriegt. Ich habe eigentlich das große Ziel für mich selber mal ausgesteckt, habe ich mir vom Kumpel abgeguckt, in der Woche 40 Kilometer im Schnitt zu schaffen im Jahr. Selbst das schaffe ich nicht. Ne? Also ich komme wahrscheinlich im Jahresschnitt auf 30. So, das ist traurig und mich ärgert das auch, aber es, keine Ahnung, manchmal es sind Ausreden, natürlich könnte ich jetzt auch nach diesem Podcast noch irgendwie eine Runde joggen gehen, aber
das
jetzt
stimmt.
War halt wieder irgendwie, genau, ne, ich mache Werbung für Stirnlampen, gar kein Problem, aber jetzt waren halt, ne, also die Große ist in der Schule, die anderen beiden sind in der Kita. So, jetzt sind in der Kita einfach mal wieder irgendwie von den Betreuerinnen irgendwie die allermeisten krank. Das heißt, jetzt hätte ich eben mit meiner Frau abstimmen können, entweder sie geht nicht zur Arbeit oder ich sage halt, ich passe jetzt noch mal ein paar Tage auf die Kinder auf und ich weiß, in 3 Wochen bin ich halt schon wieder in Kenia und mache das nächste Laufcamp, ne, und verkrümel mich da 2 Wochen und kümmere mich nicht um meine Familie. Dann habe ich halt gesagt, kümmere ich mich diese Woche um meine Familie. Und da sind jetzt halt, ne, wir haben jetzt hier irgendwie Mittwochabend, ne, 9:45 und ich habe diese Woche noch gar kein Training gemacht.
Das kann nicht, ne, wahr, das hätte ich nie gedacht. Und ich, also, und da bist du nicht so egoistisch und pfeifst auf alles andere und gehst raus. Ja, das finde ich ja beneidenswert.
Nee. Cool. Ich war auch erstaunt, weil er hat es mir erzählt, als ich dort war, dass es so, genau, so zweimal in der Woche, dreimal in der Woche. Und da war ich auch erstaunt, weil ich über Social Media dann anderen Eindruck gewonnen habe. Also du kaschierst das nach außen sehr gut. Nicht nur weite Klamotten, sondern auch man hat den Eindruck, Jan trainiert
noch. Ich glaube, die Kinder sind der Schlüssel und die sind jetzt halt tatsächlich auch in einem betreuungsintensiven Alter. Ich vermute, das ist wirklich so.
Weißt du, es würde immer alles gehen. Ja, ne, aber das, weißt du, ich habe 20 Jahre meines Lebens im Prinzip. Also spätestens nach der Schule habe ich einfach wirklich alles dem Sport untergeordnet und da musste auch, also meine Frau, mit der bin ich schon eben auch, seit ich 18 bin, zusammen, die musste halt wirklich ganz, ganz oft auch irgendwie auf mich verzichten und ich habe immer gesagt, nee, ich und mein Sport. Und jetzt sage ich einfach, nee, also ne, ich brauche das als Ausgleich, diese Lauferei, ja, ich brauche das auch für meinen Job, ne, ich kann nicht so ein Laufcamp da machen und irgendwie gar nichts drauf haben. Das macht mich selber nicht glücklich, ne? Also ich habe das jetzt auch schon irgendwie zweimal gemacht. Einmal war irgendwie Blinddarm-OP, einmal war eine Riesengrippe, dann bin ich halt auf dem Rad nebenher gefahren, okay. Aber schöner ist es natürlich, wenn du einigermaßen mitlaufen kannst. So, ne? Und dafür brauche ich das. Aber keine Ahnung. Ich habe es halt auch irgendwie zwei, dreimal gehabt. Da habe ich dann irgendwie gemerkt, ja, geil, jetzt trainierst du wieder ein bisschen mehr, ne? Und dann guckst du mal doch nochmal, ob es nicht noch ein bisschen schneller geht. Zack, war ich wieder verletzt und hatte so dermaßen schlechte Laune. Das hat halt nicht nachgelassen, ne? Lieber Martin, entschuldige, aber ne, das ist. Du weißt Bescheid ganz genau, wovon ich rede. Es ist so kacke. Ne? Du, das ist deine Leidenschaft, das ist dein Beruf. Und wenn es dann nicht geht, und ich habe schon das Gefühl, ja, vielleicht ist eine Ausrede, weiß ich nicht, aber ich habe schon das Gefühl, je mehr man draufhaut, ab einem gewissen Grad steigt halt auch das Risiko von Verletzung. Ne? Und ich glaube, das, was ich jetzt mache, zwei, dreimal die Woche, das ist schon ein verdammt guter Kompromiss. Und es ist ja auch so, ich bin ja auch verwöhnt. Ne? Ich meine, ich bin ja 46, ja, aber trotzdem, diesen Marathon da in New York, der ist ein bisschen wellig und so und die Vorbereitung war nicht doll, trotzdem bin ich den unter 3 Stunden gelaufen. Ja, und da werde ich ja in der Freizeitsportler-Szene immer noch gefeiert und Jan und geil und dann hast du zwischendurch noch gefilmt und noch einen Podcast aufgenommen und hurra, hurra. Ne, meine Trainingsgruppe, alle, die Leistungssport machen, lachen sich tot über den alten Fitschen, der sich für sowas feiern lässt. Ne? Aber ich finde es toll, mir macht es Spaß, der Aufwand ist überschaubar und das kann ich wirklich eben gut mit Familienleben machen. Ne, und wo du es gerade gesagt hast, rennt dann da mit 4-Minuten-Schnitt durch die Gegend. Ja, tatsächlich. Meine Dauerläufe mache ich im 4:30er-Schnitt. Aber dafür brauche ich nicht mehr als diese 2-3 Mal die Woche. Und es ist bei mir profiliert. Ne? Henning hat es gesehen, es geht ständig hoch und runter. Also auf einer flachen Strecke kann ich immer noch 4:15 easy laufen. Das ist geil, ja. Da freue ich mich jeden Tag drüber, wenn ich das feststelle. Aber es ist halt nicht mehr 3:50 oder 3:45, wie es mal war. Ne? Und es sind vor allem auch nicht die verdammten Tempoläufe, weil die mache ich wirklich nur, wenn irgendwie dann nochmal dieser Marathon oder sonst was Verrücktes ansteht. Und da habe ich es auch nur 3-mal gemacht. War zu wenig.
Du hast den Marathon jetzt schon ein paar Mal angesprochen in New York und eben sind wir ja auch auf Wikipedia gekommen und die Seite von Eliud Kipchoge. Und auf deiner Wikipedia-Seite steht auch was sehr Amüsantes, finde ich, nämlich so nach dem Motto, 2015 beendete Fitschen seine Karriere und dann geht's weiter. Im November 2023 startete er beim New York Marathon und belegte Platz 920 in 2 Stunden 56 und 2 Sekunden. Also diese knapp 8 Jahre dazwischen wurden einfach mal ignoriert bei Wikipedia. Keine Ahnung, wer das da reingeschrieben hat. Also ich habe jetzt nicht in die Versionshistorie reingeschaut. Aber es ist schon witzig, dass dieser 2 Stunden 56 Marathon, der jetzt nun für einen ehemaligen Europameister auf der Bahn ja keiner Rede wert ist, in dem Sinne, da vermerkt wurde und zu deiner Vita hinzugefügt wurde. Ich finde das irgendwie sympathisch und du feierst es ja auch.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich einfach so dieses typische, die Laufszene halt irgendwie, ne? Dass du wirklich mit so irgendwelchen Chaos-Aktionen halt dann doch nochmal irgendwie die Leute auch glücklich machen kannst und ich glaube, also das ist tatsächlich, weiß nicht, ich habe es auch mal nachgeguckt, aber ich habe es wieder vergessen. Das wird wahrscheinlich sogar dieser 900 irgendwas der Platz, wird wahrscheinlich sogar der Altersklassenplatz sein oder zumindest sowas Ähnliches. Ich müsste es sonst selber nochmal nachgucken.
Wirklich, ja.
Ich glaube, ich bin nämlich in der Gesamtwertung eher irgendwie 2000 irgendwas da geworden. Ne? Also das war echt heftig, ne? Wie weit hinten man da landet. Ich meine, ja, da sind auch irgendwie 50.000 am Start. Ne? Jetzt kann man sich das wieder schönreden. Aber trotzdem, ne, ich meine, Henrik ist da mitgelaufen, ne, Henrik Pfeiffer, und wird halt irgendwie Zwölfter, ne, und das irgendwie nach Berlin und nach Militär-Halbmarathon und bla und so, ne, und ich komme da irgendwie fast 3000 Plätze hinter ihm ins Ziel und fast eine Stunde, ne, aber ja, ich meine, man ist halt irgendwie noch mit dabei, man hat da seinen Spaß und es interessiert ja auch echt kein Schwein, ob ich da jetzt nochmal 10 Minuten schneller bin oder nicht, ne, diese unter 3 Stunden ich bin ein Arsch, ich weiß, aber das war gut für mein Ego. Total albern. Ganz kommt man davon nicht weg.
Man trifft ja auch häufig genug auf andere Läuferinnen und Läufer, für die es unter drei Stunden. Also ob du 2,57, ich weiß das von früher noch, so in meinem Umfeld, selbst im Verwandtenkreis, ob du dann 2,12, 2,13, 2,47 oder 2,58 läufst, das ist alles mit einer 2 vorne und keine 3 vorne. Das war für die relativ belanglos, ob du dann die 40 Minuten langsamer oder schneller warst. Aber ich glaube, es steht ja für was anderes. Es steht ja dafür, dass du weiter Spaß an dem Laufen hast. Und du warst ja nur auch in New York aus anderen Gründen. Du hast ja da auch doch wieder Laufgruppen begleitet, andere Läuferinnen und Läufer motiviert für diesen Marathon und eine Reisegruppe damit mit angeleitet und so. Also es zeigt einfach, dass du weiter Spaß hast da mit dem Sport, andere zu begeistern. Das finde ich cool. Ja. Ich glaube, das ist so dein Schlüssel auch. Du bist immer wirklich, ich glaube, das ist ja nicht aufgesetzt, du bist immer ziemlich optimistisch, gut gelaunt, strahlst, bist positiv und das ist mehr wert dann als anstatt 2,13 im Marathon 2:09:59 gerannt zu sein, vermute ich.
Weiß ich nicht. Also ich wäre schon auch sehr, sehr gerne noch schneller gelaufen, ne? Und das gerade, was die Jungs und Mädels da heutzutage da abliefern, das ist großartig, ja. Und ich habe auch schlechte Laune und manchmal keinen Bock und so, ne? Aber erstmal ist es dann halt so, ne, klar, wenn ich keinen Bock auf irgendwas habe, dann halte ich auch nicht das Handy hoch und sage, ich habe jetzt keinen Bock auf irgendwas, weil ich möchte mich auch nicht selber annerven da. Das heißt, das kriegt man dann halt auch nicht mit, ne? Genauso wie dieses, das sieht auf Social Media so aus, als würde ich jetzt irgendwie ständig durch die Gegend rennen. Ja klar, weißt du, aber wenn ich halt irgendwie 4 Tage nicht gelaufen bin, dann gibt's halt auch vier Tage keinen Laufpost, dann kriegst du auch 4 Tage nichts in deinen Feed. Und du siehst halt immer nur, wenn was passiert und deswegen entstehen solche Eindrücke. Ich habe genauso wie andere Leute auch manchmal überhaupt keinen Bock und bin genervt und gerade wenn dann wieder sowas kommt und man ist dann irgendwie erkältet oder so. Ne, jetzt habe ich wirklich da nach diesem Marathon, also der letzte Herbst war echt heftig, ne, da habe ich dann wirklich hier das Laufcamp gehabt, da nochmal einen Vortrag, hier nochmal, so nochmal, ne, und dann diese New York-Geschichte und direkt weitergetan und habe gedacht, ich bin unbesiegbar und geil und jetzt rockt so richtig. Was passiert? Ich habe mir eine Gürtelrose eingefangen, ja. Oh. Ich hatte auf einmal so einen komischen Ausschlag da, habe gedacht, was hast du denn da für Pickelchen? Ne, habe da noch wieder irgendwie eine Veranstaltung moderiert und so und da große Show geliefert und am nächsten Tag juckte das dann auch noch, ne. Ich habe den gesamten Dezember habe ich überhaupt nicht trainiert, gar nicht, weil diese blöde Gürtelrose nicht weggegangen ist. Und das ist jetzt 2 Monate später, juckt das immer noch ab und zu. Ne? Also ganz seltsamer Mist und war so ein typisches Zeichen von Fitschen hast du mal ein bisschen übertrieben. Mhm. Ne? Weil
bisschen viel Stress.
Jeder hat ja diesen Krankheitserreger in sich und so und dann kommt er halt irgendwann raus, wenn du halt ein bisschen zu sehr da Halligalli gemacht hast. Ne? Das letzte Laufcamp, das wir da gemacht haben auf Zypern, das war halt auch so herrlich. Die Leute waren einfach so gut drauf, ne? Und wie gesagt, ich auch beflügelt von New York und allem. Und dann habe ich halt zusätzlich zu irgendwie da Training machen, habe ich eben dann halt auch nochmal mit Party gefeiert, was ich sonst halt nie mache. Dann habe ich zu wenig geschlafen, ne? Und dann immer, wenn mir irgendwie, keine Ahnung, wenn ich müde war, habe ich mir halt irgendwie einen Liter Cola reingezogen. Ne? Sowas mache ich übrigens auch mittlerweile. Und also zumindest in Ausnahmesituationen. Und dann, wie gesagt, ne, der Dezember waren. Müsste ich auch reingucken bei Strava, aber wahrscheinlich im gesamten Dezember keine 30 Kilometer. Ne? Dann kam nochmal eine Erkältung, dann kam hier nochmal, dann kam da nochmal. Dann funktioniert auch weniger bei Instagram. Ne? Podcast geht dann immer noch. Ich kriege dann halt wieder gute Laune, wenn ich mich auch mit entsprechenden Leuten unterhalte. Ne? Das ist ja auch so, dass du immer wieder merkst, ne? Du hast dann auch irgendwie coole Gäste und sowas. Da bin ich dann auch einfach neugierig und dankbar und vor allem ist es eben auch oft so, wenn ich dann wieder irgendwie schlechte Laune oder wenn ich mal schlechte Laune habe, versuche ich halt auch wieder so ein bisschen aus meiner Bubble rauszugehen und denke jedes Mal noch wieder, Alter, jetzt hast du schlechte Laune, weil du 2 Wochen nicht joggen konntest wegen der Erkältung? Wie war denn das damals, als du ein Jahr nicht trainieren konntest und als du auch richtig Leistungssport gemacht hast? Da hattest du schlechte Laune und das zu Recht. Und jetzt, mein Gott, ne, dann machst du halt nicht mit beim OTB-Silvesterlauf, auch wenn du dich drauf gefreut hast in Osnabrück, deiner Heimatstadt. Mhm. Ist dann halt so, ne? Und dann relativiert sich halt auch alles so ein bisschen. Und wie gesagt, ne, auch wenn du so einen Vortrag machst oder sowas, das ist, ne, also mein Gott, wenn ich nicht dahin mich dahin stellen kann und sagen kann, du, mein lieber Freund, hast jetzt gute Laune, wer soll das sonst können? Ich habe so einen tollen Job, ich habe so Glück gehabt, dass ja, irgendwo ein Stück weit auch selber erarbeitet. Na klar, ne, als Leistungssportler, du kriegst es nicht geschenkt. Du musst viel, viel an dir arbeiten und auf vieles verzichten. Aber der Typ, der bei den deutschen Meisterschaften Zweiter wird, der hat auch auf viel verzichtet. Und der hat auch viel investiert. Und der hat auch, keine Ahnung, den Job oder alles Mögliche nach hinten angestellt. Ganz, ganz viele machen das. Und ich bin einer von den ganz, ganz wenigen, die dann auch noch das Quäntchen Glück gehabt haben. Und dieses Quäntchen Glück, das habe ich in diesem einen Rennen gehabt, aber eben auch bei ganz vielen anderen Situationen. Und das wird mir eben immer mal wieder dann auch bewusst, wenn ich eigentlich auch denke so, boah, kein Bock und Mist. Ne? Und klar, ne, bin ich jetzt sauer, dass ich die ganze Woche noch nicht trainiert habe. Aber hey, ist egal. Ja? Morgen, übermorgen, naja. Und dann wären es diese Woche wieder nur 30 Kilometer und nicht 40. Also, alles cool.
Das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt und eigentlich ein schönes Schlusswort, um jetzt hier das Ganze zu beenden. Wissen. Ich will nämlich aber auch noch was wissen.
Okay.
Ich habe auch noch eine letzte Frage. Nee, du zuerst. Meine ist die Ausstiegsfrage, habe ich jetzt gerade entschieden.
Ich will den Klassiker wissen. Ich will wissen, wo siehst du dich in 15 Jahren? Da bist du 61. Ich
wollte genau das Gegenteil wissen.
Dann bist du 61 und das ist ein tolles Alter, kann ich dir sagen. Nein, wo siehst du dich in 15 Jahren?
Das ist aber lustig.
In 15 Jahren ist das Jahr 2039.
Genau, also wenn es nach mir geht und die Knochen das mitmachen, das ist ja immer so ein bisschen das, wo es ein bisschen schwierig wird. Ne? Ich habe einfach zu lange zu viel drauf gekloppt, ne, muss man sagen. Aber wenn es nach mir geht, mache ich genau das weiter, was ich jetzt mache, weil ich lebe absolut meinen Traum. Und das Schöne ist ja auch, ne, dass man es eben auch bei Leuten sieht, dass es funktioniert. Ne? Ich habe mein erstes Laufcamp in Kenia, das ich da richtig gemacht habe, habe ich halt mit dem Herbert Steffni zusammen gemacht. Ne? Und da habe ich auch immer gedacht, ne, warum hat der da noch Bock drauf und was macht der da? Und dann sind wir da in Kenia, wir sind auch, das war nicht so einfach, ne? Sind wir da auch noch auf dem Doppelzimmer gelandet, da 2 Wochen lang und so.
Ne? Und, genau, Vorstellung.
Ja, genau, das war echt extrem. Ne? Aber ich habe mir so viel auch von dem irgendwie abschauen können und so viel auch mitgenommen, ne, wie der das macht und wie locker der auch damit umgeht und so. Und dann macht er hier noch mal ein bisschen und da noch mal ein bisschen, so völlig stressfrei. Und es ist immer noch so, dass ihm die Leute zuhören. Ne? Und na klar, schmunzelt auch mal einer und sagt, ja, ne, der Herbert und früher sein New York-Marathon, als er da mal Dritter geworden ist oder was auch immer. Ne? Das machen die Leute bei mir auch. Und das wird wahrscheinlich auch nicht weniger. Aber du hast eben trotzdem einfach total viele nette Leute um dich rum, die Bock haben auf die Geschichten. Ne? Und wieder dieses, wo hat man eine Möglichkeit, einen Job zu machen, wo alle Leute freiwillig zu dir kommen. Ja? Egal, ob du diesen Podcast machst, den hören sich die Leute freiwillig an. Egal, ob du so ein Laufcamp machst, da kommen die Leute freiwillig hin. Egal, ob du so einen Vortrag hältst, da kommen die Leute freiwillig hin. In allen anderen Jobs oder in vielen anderen Jobs ist es auch so, boah, muss ich jetzt wirklich da, ne? Ich fand's geil, ja, aber muss ich wirklich jetzt zum Physikunterricht gehen? Oh, ich habe doch keinen Bock. Ja, oder muss ich wirklich jetzt hier und so? Und ne? Ich meine, bei unserem Job, die Leute wollen es erstmal. Das ist so genial. Also von daher, ne, wenn es nach mir geht, gerne weiter. Ne, ich keine Ahnung, was auf Social Media als nächstes auf mich zukommt. Ich habe TikTok versucht, ich bin klar gescheitert bisher. Manchmal komme ich mir selber auch ganz schrecklich alt vor, was da alles irgendwie auf einen zustürzt und hier nochmal und da nochmal wieder den Anschluss verpasst. Wird nicht alles funktionieren, ne? Aber Herbert Steffni zum Beispiel hat eine ganz schreckliche Homepage. Es funktioniert trotzdem bei ihm. Ne? Also man muss auch nicht alles gut können.
Ich möchte tatsächlich zurückblicken, und zwar, wenn du deine Karriere betrachtest, früher, als du alles gegeben hast und vor den Europameisterschaften, man kannte dich eigentlich nur in der deutschen Szene, das mit dem Geld verdienen war schwierig, da kam nicht so viel zurück. Glaubst du, dass es damals schwieriger war, Profisportler zu sein, als es heute ist, weil es heute diese Möglichkeiten gibt, die du nach deiner Karriere eigentlich erst alle gefunden hast, eben sich selbst darzustellen in den sozialen Netzwerken, Influencer zu sein, seine eigene Marke zu sein? Das geht ja erst heute und viele Profisportler nutzen das auch heute. Früher gab es das nicht. Würdest du sagen, heute ist es einfacher, vom Laufen zu leben als damals? Und in welcher Zeit wärst du gerne Jan Fitschen, der Profiläufer gewesen? Damals oder heute, wenn du das nochmal tauschen könntest?
also auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt unbeliebt mache, weil ich weiß, dass gerade Social Media auch einen ganz, ganz großen Druck aufbauen kann und dass das auch echt stressig sein kann. Ich glaube schon, dass es heute ein bisschen leichter ist, zumindest auch gut davon zu leben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es mir gut getan hätte, ne, weil ich schon glaube, dass für mich auch unglaublich wichtig war, dieser Fokus, ne, wirklich dann auch mal weg zu sein. Ne. Also wenn wir in Flagstaff in Arizona unser Höhentraining gemacht haben, da war halt nichts mit irgendwie hier nochmal, da nochmal. Ne. Also klar kam dann auch irgendwie mal Facebook und wir haben tatsächlich damals völlig verrückt noch irgendwie die Olympia-Vorbereitung dann irgendwie für Bild online, dann haben wir da irgendwelche Fotos irgendwo hingeschickt und irgendeinen Blogbeitrag geschrieben. Es kam dann schon auch so nach und nach irgendwelche Möglichkeiten. Aber gerade dieses eben diverse Partner, wie ich es jetzt ja auch mache, irgendwie zu nutzen für sich selber, die sind einfach großartig. Ja, bei uns damals, naja, also ja, du hast halt die einzige Möglichkeit, wo du offiziell wahrgenommen wurdest, war Nationalmannschaft und da durftest keine Sponsoren auf die Klamotten packen. Also super schwierig für irgendwas Werbung zu machen. Na, die Biathleten, was haben wir die beneidet? Die Biathleten mit ihrer Werbung auf den Waffen und so. Und geil, alle Partner und hier nochmal und da nochmal und minutenlang zu sehen. Wir rennen da rum, kein Mensch sieht, was wir anhaben, ne? Und da gab es auch keine Ausnahmen. So, ne? Also das ist schon geil jetzt. Aber wie gesagt, es ist auch eine Erwartungshaltung, die entsteht. Ne? Also gerade die Leute, denen das vielleicht nicht so liegt, ne? Und die da auch keinen Bock drauf haben, für die ist es natürlich umso schwieriger, weil die ständig damit konfrontiert werden und weil ständig die Leute sagen, du musst jetzt aber mal. Ne? Also heute, egal wie gut du bist, also wenn du richtig gut bist, geht es auch alles. Ne? Aber musst du sehr, sehr gut sein. Aber wenn du so in der zweiten Reihe stehst, dann musst du eben auf verschiedensten Bereichen performen. Also es reicht nicht die sportliche Leistung, ne, sondern du musst auch eben über Social noch ein bisschen was hinkriegen. Und was natürlich auch noch viel krasser ist, ja klar, Instagram und Co., das lebt halt auch natürlich von der Optik. Ne? Also jemand, der jetzt irgendwie attraktiv ist, dem liegt natürlich die Welt noch mehr zu Füßen als früher. Aber jemand, der vielleicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, nicht den absolut supergängigen Schönheitsidealen da entspricht, für den ist es auch noch schwieriger, im Vergleich mit anderen zu bestehen. Und natürlich auch, selbst wenn du Top-Leistungen bringst, wirst du wieder, und darüber schimpfen ja jetzt auch schon einige, wirst du natürlich auch immer direkt verglichen mit den ganzen Influencern, die teilweise auch von nichts eine Ahnung haben, aber trotzdem halt eine geile Reichweite haben. Und dann kommt halt irgendein Sponsor an, und das kann schon dein Ego auch ganz schön zerstören, der sagt, ja, dass du hier gerade irgendwie bei den Europameisterschaften ins Finale gelaufen bist, das interessiert mich ja überhaupt nicht, weil Hans Franzl XY hat halt irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Follower bei Instagram, du aber nur 10, dann nehme ich doch Hans Franzl. Eieieiei. Also es kann manchmal auch echt ätzend sein, glaube ich. Von daher, ich bin sehr, sehr glücklich. Wir hatten eine tolle Zeit damals, das war großartig und ich kann jetzt trotzdem die Vorteile, die Zeit jetzt bietet, ein Stück weit noch mitnehmen für mich. Das ermöglicht mir, wie gesagt, ein tolles Leben mit dem Laufsport, für den Laufsport. Also alles gut, so wie es ist. Ich möchte nicht tauschen, um Gottes Willen. Es ist sehr, sehr schön so.
Und siehst trotzdem blendend aus.
Natürlich. Ja, natürlich. Wie gesagt, das Licht im Keller hier ist super.
Also ich hätte jetzt noch 1000 Sachen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal einfach.
Jan Fitschen 2.0.
Oder ihr müsst zu mir mal kommen. Dann lade ich euch nämlich mal ein. So machen wir das. Wirklich, dann darf ich die Fragen stellen.
So machen wir das.
Sehr gut.
Jan, es war tatsächlich ein großes Vergnügen. Du bist eine Inspiration. Unbedingt. Ich glaube, ich spreche dafür ganz, ganz viele Läuferinnen und Läufer da draußen, die dich alle lieben, verehren. Ich kenne niemanden, der schlecht über dich redet. Ich glaube, das ist doch was ganz Tolles. Bleib so, wie du bist, sagt man da, glaube ich. Und natürlich, dieser Podcast soll eigentlich parallel erscheinen zu einer großen Geschichte in unserem Magazin, im Runner's World Magazin, wo du dann auch das Cover zieren wirst. Du hast es verdient. Also richtig.
Also ganz, toll. Ganz ehrlich, das fand ich ganz cool, als die Anfrage da von euch kam. Da habe ich gedacht so, wow. Denn auch, das klingt jetzt auch ein bisschen blöd, aber das ist schon was, ne? Also Runner's World, ne, klar, ne, irgendwie wenn du als 10-Jähriger irgendwie laufen anfängst, das ist schon eine Institution. Und ich war halt wirklich auch noch nie bei euch auf dem Cover, ne? Und dann das kam, ich dachte, jetzt machen sie auf einmal
warum
diese
Home-Story, die geil ist. Warum war er damals nicht auf dem Cover? Tatsächlich, das ist auch wieder eine große Geschichte.
Er sieht doch blendend aus.
Ja, er sieht blendend aus.
Ich bin kein Mädel, ich weiß.
Aber wir haben damals in der Zeit auf alleine auf Frauen gesetzt und Sportmodels. Es war halt eine andere Zeit.
Ja.
Tatsächlich.
Ja. Das tun wir nicht
alles
mehr.
Gut. alles gut. Ist ja total toll, dass ne, ihr auch noch die große Weisheit erkannt habt und so. Und jetzt hier richtig echte Athleten nochmal in ihrem Ruhestand nochmal aus dem Keller geholt werden.
Wann sagen wir ihm eigentlich, dass das die Seniorenausgabe wird?
Nein.
Machst du das oder soll? Ach scheiße, Mikro ist noch an.
Nee, ist in Ordnung. Macht, was ihr wollt, Hauptsache ich bin auf dem Cover. Ganz egal, welche Ausgabe von euch das ist. Das ist mir völlig wurscht. Ich brauche das, weil, wisst ihr, das ist ja wie bei diesen Titeln da, ne? Ich muss ja nicht dazu sagen, dass eben 10 von diesen Titeln Mannschaftstitel sind. Ne? Das kann ich mir selber aussuchen nachher. Ich sage auf jeden Fall, ne, ich meine Runner's World mit einer riesen Story. Ich glaube, ich 10 Seiten habt ihr mir, glaube ich, versprochen. Ne? Mindestens 10 Seiten, ne? Und Cover und alles, ne? Und
20? 2? 2? Nee.
Oh, verdammt. So nein, schaut in die April-Ausgabe rein.
Ja, genau, schaut rein. Dann wisst ihr, ob es 8, 10, 12 waren.
Genau. Auf jeden Fall, kann ich sehr empfehlen.
Jan, vielen Dank für deine Zeit. Würde ich jetzt einfach mal sagen, damit wir irgendwann heute noch ins Bett kommen und dieser Podcast nicht ausufert.
Yes. Wir laufen uns über den Weg irgendwo da draußen.
Würde ich sagen.
Hoffentlich.
Jawohl. Ich freue mich auf euch.
Jawohl. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
So, wir dürfen also alle sehr gespannt sein, wann Martin und Henning dann bei Jan zu Gast sein werden im Podcast. Von uns war es das für heute erstmal. Schön, dass ihr mit dabei wart und bis zum Ende gehört habt. Wir hoffen, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie uns und freuen uns schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Kleine Vorschau auf die nächste Folge. Es ist ein Thema, das ihr euch schon sehr, sehr oft gewünscht habt für unseren Podcast. Mehr verraten wir noch nicht, also hört gerne wieder rein und abonniert unseren Podcast. Dann verpasst ihr auf gar keinen Fall, wenn die neue Podcast-Folge online geht. In diesem Sinne also, tschüss und bis zum nächsten Mal.